Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, am Philipp King Cooper Rüeg, mit Michelle Daisy Brandley und Domagoj Mario Belancic.
Let's go!
Und dem Luca Luigi Mario Fontana.
Luigi!
Das ist gut. Ich werde das alle gleich verstehen, warum wir das machen. Nein, weil ich habe es jetzt schon verraten. Wir haben ja, letzte Woche haben wir ja angekündigt und euch vorgewarnt, ihr könnt ja mitschauen. Wir haben den Super Mario Bros. Was heißt Super Mario Bros. The Movie? Wie heißt der eigentlich überhaupt? Okay. Aus dem 1993 haben wir geschaut. Wir haben Sachen dazu zu sagen. Und, genau, aber über das. Ist also ein grosses Thema, aber wir haben gefunden, wir packen es gleich am Schluss von der Folge reinpacken, sozusagen als Spoilercast, weil wir dann eben auch nächste Woche voraussichtlich zusammen ins Kino gehen neu schauen und dann dort natürlich dann auch einen Spoilercast machen. Darum tun wir das einfach so konsequenterweise am Schluss von der Folge reinpacken. Obwohl ich eben, also ich glaube, bei dem Film kannst du gar niemanden spoilern, weil das, man muss es erlebt haben.
Kannst du es nicht beschreiben?
Nein, wirklich nicht. Also ja, wir werden es versuchen.
Wir probieren es.
Ja, genau. Aber vorher reden wir noch über iOS 16.4 und über Zelda Tears of the Kingdom. Es hat ja sonst nicht wirklich so viel brennende News gehabt. Dann nochmal ein Film, John Wick 4. Und zockt haben wir Terra Nil und Crime Boss Rocky City. Da bin ich auch sehr gespannt. Wir haben viel Trash heute.
Ist gut.
Sehr
gut.
Ja. Trash-Folge.
Viel ja. Motzen werden wir heute, glaube ich.
Ja, das stimmt. Wird es lustig haben. Ja, es wird eine gute Folge, ich spüre das. Ja, also komm, dann fangen wir doch mal an mit iOS 16.4. Und ja, Michelle, du hast schon mal geschaut, was es dort so Neues gibt.
Ja, auch ein bisschen Trash. Nein, also vor allem, also das Wichtigste darum zuerst, es gibt neue Emojis bei iOS 16.4. Allerdings habe ich festgestellt, als ich geschaut habe, was so bei WhatsApp, Telegram, auf meinem Google Tastatur-Layout alles drauf ist. Alle die neuen Emojis, 21 am Stück, habe ich selber schon drauf. ohne, dass ich Apple brauche für das. Sie sind auch nicht so wahnsinnig vielsagend. Das Coolste finde ich das hipsterige Ingwer. Denn irgendwie gibt es neu ein Elch und ein Esel und irgendwie eine Amsel und eine blaue, coole Qualle.
Ja. Wieso gibt es Qualle? Qualle sind die beschissensten Tiere, die es gibt. Die brauchen immer.
Qualle sind cool. Nein. Also sind SpongeBob liebe Qualle.
Das stimmt. Wie heißt sie im SpongeBob? Wie heißt dem seine Qualle? Sind Qualle-Freunde?
Okay, ja, die ist herzig, ja.
Die, oh, hat er einen Qualle-Freund?
Ja, hat er irgendeinen einen Erfolg. Ich weiß nicht, gar keinen Namen, Schneck. Aber ja.
Ich weiß nicht, dass er mal oder? Mit denen so Disco getanzt hat.
Nein, Gary ist sein Schneck.
Eben. Gary ist sein Schneck, also, okay. Ja. Da ist was anderes. Das und der miaut.
Genau.
Stimmt, der miaut.
Ach ja, Gott, genau. Das ist auch so Trash. Das ist auch so Trash. Ich halte mich als grosser SpongeBob-Hater. Ich habe das nie verstanden. Der Kult hat einfach... Nein.
Ich habe es bis ich es mal angefangen habe zu schauen. Ich habe das immer... Es hat doof ausgesehen, aus der Aussenwarte. Ja. Und dann habe ich es mal angefangen zu schauen und sagen, es ist verdammt gut. hey, aber die Emojis... Ich finde das so lustig, in der Meldung von Apple auch, ist, dass es wird ja auch in dieser Reihenfolge wird die Neuigkeit von der Version gekündigt.
Ja, wirklich extrem wichtig.
Neue Emojis und dann unten dran diverse Sicherheitsupdates.
Aber wichtig. Aber Emojis.
Ja.
Ja, ich bin auch sehr spirituell erweitert worden durch die ganzen Emojis. Ich habe nämlich nachgeschaut, es gibt auch so Zeichen, die ich nicht als Jedi Order einordnen konnte, aber auch sonst nicht ganz gewusst habe, was es ist. Und es ist offenbar so eine Sikh-Religion, heisst die. Irgendwie eine Schöpfergottheit hat ohne Geschlecht und so. Das ist noch spannend. Also wenn man nachschaut, was die ganzen Emojis eigentlich wirklich bedeutet, lernst du noch was.
Ja, aber ich check das eh nicht so ganz mit, weißt du, es hat ja jede App, also WhatsApp, Signal, Apple selber, also das System selber haben ja ihre Emojis. Und,
ja, eigentlich sind sie immer ein bisschen die gleichen.
Ja, ich check gar nicht so genau, wer ist denn der, wo sie amix als erstes rausgeht.
Also es hat ja ein Emoji-Konsortium. Oder
ja,
und die bestimmen ja grundsätzlich, was für Emojis es gibt, oder? Und die Hersteller uns dann einfach nach und nach einbauen bei sich. Und
genau.
Apple ist jetzt mal und nicht so schnell gewesen in dem Fall, wie die Michelle
sagt. Nein, recht hinten drin. Also wenn ich jetzt sehe, dass sie überall auf allen Apps und auf Android und so da alles schon haben. Ja. Aber ja. Genau, okay. Dann gehen wir weiter. Genau, was ich sehr spannend wirklich gefunden habe, ich habe es mit dem Samuel gestern ausprobiert. Es gibt eine neue Stimmisolation für Telefonanrufe. Die filtern so Fremdgeräusche raus. Wir sind dann irgendwie, er ist an der Straße gestanden mit sehr viel Verkehr und hat mir angerufen. Und ich habe dann natürlich die Autos sind dran ein bisschen rauschen gehört. Ihm sind die Stimmen relativ gut, aber trotzdem, auch ohne die Isolation. Und dann hat er können, im Anruf rein, ist er dann reingegangen und hat er können einstellen. Also du musst explizit während dem Telefonieren einschalten, Kontrollzentrum. Und ich kannst du auswählen. Und dann ist automatisch seine Stimme ein bisschen lauter geworden und ich habe absolut kein Hintergrundgeräusch mehr gehabt. Also wirklich, es funktioniert extrem gut.
Ah, geil.
Ist das für alle iPhones verfügbar oder nur für die aktuellen?
Weißt also das? Alle, die auf 16.4 können updaten. Also aha. Alle, die... Also es ist einfach im neuen Update drin für den Mac.
Das
für,
Update ich glaub, das geht iPhone ja recht weit hinterher. Ja. Mhm.
Genau, ist noch ein bisschen weiter. Mhm. Und auf dem iPad kannst du es auch updaten, von dem her. Könntest du es, glaube ich, auch auf dem iPad machen, wenn du kannst dort telefonieren, ich weiß gar nicht. Oh, genau, ja. Was haben wir noch?
Auf dem iPad.
Ja.
Am iPad an der Strasse stehst. Es ist nicht, dass man es noch nie gesehen hätte.
Ja, nein, aber so Videocalls zum Beispiel machst du, glaube ich, schon noch. Also so als PC-Ersatz. Oder Notebook-Ersatz. Genau, Web-Push-Benachrichtigungen kannst du jetzt auch einschalten. Das heisst, wenn du auf irgendeiner Webseite bist oder so, kannst du einschalten, wenn es irgendwelche News gibt. Zum Beispiel, weißt du, wenn du 20 Minuten nicht als App drauf haben oder eine News-Seite keine App hat, dann kannst du trotzdem Benachrichtigungen schicken. Das ist relativ cool. Auf Android gibt es aber schon. Also ich weiß nicht.
Das kann
ich
auch sagen, ja. Ja. Ach, das hat es wirklich noch nicht gegeben? Das
ja, ich habe auch gedacht, so, hey, ist das neu? Oder ich bin dann nachschauen. Also im Google Chrome Browser, wo ich auf meinem Android-App habe, habe ich es drauf. Dort wird es mir auch immer vorgeschlagen, hey, willst du Push-Benachrichtigungen oder nicht zu dieser Webseite? Das iPhone kann das jetzt auch.
Also im Safari in dem Fall einfach?
Genau. Also nein, du musst okay. Es ist nicht im Safari, es ist, du musst explizit Lesezeichen musst anlegen. Aufs, also ich finde es ein bisschen umständlich. Vielleicht könntest du es da noch. Genau.
Okay.
Ja, dann haben wir noch Apple Music Classical. Das ist nicht explizit ein Update. Es ist mehr, sie haben es auch gleichzeitig rausgegeben mit dem iOS. Da, normalerweise ist Apple Music ist als Abo. Kannst für 14 Franken kannst du es abonnieren im Monat. Und gibt jetzt zusätzlich so eine Classical-Abteilung, die irgendwie eine hohe Tonqualität verspricht. Es hat irgendwie ganz viele Informationen auch zu den einzelnen Stücken oder auch zu den Komponisten drin.
Und also es ist für klassische Musik oder?
Nur Apple für klassische. Oder? Also okay. Es ist wirklich im Apple Music selber, also wie du, zum Beispiel Spotify kannst du auch abonnieren, Apple Music kannst du auch abonnieren und es ist dort quasi integriert.
Also das kostet nicht zusätzlich in dem Fall, das ist cool.
Nein, genau, du kannst einfach so. Da auch hören. Ja. Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel Interesse hast, kannst du auch einzelne Sätze oder so suchen. Also die Suchfunktion ist offenbar auch mega verbessert.
Mir hat gerade zwei Kollegen gesagt, die eigentlich Spotify nutzen und jetzt das Update bekommen haben, wo wir auch schon darüber geredet haben und wirklich so, hey, nein, das geht gar nicht. Ah. Jetzt sagt die Schwelle plötzlich wieder sehr, sehr niedrig, um vielleicht doch zu Apple Music wechseln, weil es ist sehr beschissen.
Ist so schlimm.
Also das TikTok-Update. Ja. Ja. Spotify mit TikTok.
Haben ihr das Update schon bekommen?
Nein, bei mir ist es noch nicht.
Bei mir auch nicht.
Gerade schauen. Ich warte schon sehnlichst drauf. Ich würde es gerne.
Ja, Apple hofft auch ein bisschen darauf, dass man wechselt, weil es halt wie im Abo integriert ist. Also du musst es nicht zusätzlich haben. Ja. Von dem her ist es dann halt, du hast ein breiteres Spektrum als jetzt Spotify und Hashtag TikTok Spotify. ja, und sonst ist eigentlich nichts Wahnsinniges. Also es gibt noch ein Update für Podcasts. Also wenn du Podcast-App drauf hast, hast du offenbar die Liste als nächstes Liste, heisst sie, glaube ich, wo kannst du besser darauf zugreifen. Es ist übersichtlicher geworden und die Auto-Play-Version ist auch verbessert. Da kenne ich mich gar nicht aus. Ich weiß nicht, ob jemand Podcast-Apps hat, sonst explizit.
Ich kann schon natürlich, ja klar, aber also ich habe schon ein iPad, aber dort brauche ich die von Apple Podcast App, aber sonst auf allen anderen Geräten brauche ich eigentlich Podcasts als App.
Voll. Und ja, dann ist noch die HomeKit-Architektur verbessert worden. Also da die ganze Smart-Home-Geschichte. Ja. Ich weiss nicht viel, vielleicht hilft es dir für deine Lampen im Zimmer.
Meine Hue-Lampe, ich für die aus dem Video schaue, habe ich gesehen, ich habe da keine mini fancy Beleuchtung. Das,
die haben ein Eigenleben.
Ja, das ist irgendein technisches Problem, haben wir drin. Solange es nur die Lampen ist, bin ich, mit dem kann ich gut leben. Ja, gut.
Ja, voll,
da wär's. Ja, genau. Gut, also iOS 16.4 eben, kann man sich jetzt holen. Ich muss mal bei meinem iPad schauen. Ich brauche das so wenig. Das ist vermutlich nur irgendwie Version 14 oder so.
Nein. Bei mir auch.
Das ist wirklich... Ich denke, haben wir gesagt, bei Android, gut, das brauche ich mehr. Da tue ich es immer gerade aktualisieren. Aber bei iOS ist mir... Es ist eh eigentlich egal, die Features. Eben, jetzt das mit dem Noise Cancelling sozusagen beim Telefonieren, das klingt jetzt mal geil, das kannst du brauchen. Ja. Genau, der Rest ist so, ja, ja, easy. Gut, komm, dann haben wir noch etwas Neues. Und zwar hat es jetzt den ersten richtigen Gameplay-Trailer gegeben zu Zelda Tears of the Kingdom. Also man hat ja schon ein bisschen In-Game-Sachen gesehen, aber man hat nie wirklich längere Gameplay-Sachen gesehen. Und diese Woche haben sie etwa 10 Minuten vorgestellt. Und Tommy, du hast das, willst du mal sagen, was die Highlights sind für dich?
Jede Minute ist ein Highlight. Nein, yes, wer von euch hat Breath of the Wild gespielt? Also das Spiel, das 2017 für die Switch ist rausgekommen.
Ja. Ich habe es natürlich gespielt. Michel und Luca tun von einem. Gut, Luca, hast du einen Switch?
Ich habe einen. Ja, natürlich.
Eine,
ja.
Pokémon
aber du hast Zelda nicht gespielt. Ja. Ja, du hast keine Ahnung, wie oft ich es schon vorher hatte und es irgendwie einfach... Ich habe das Spiel im Fall, ich besitze es sogar physisch. Ich kann es einfach noch nicht. Um Gottes Willen, brich den Podcast ab und geh es jetzt spielen. Damit du parat bist für Tears of the Kingdom, wenn es da rauskommt. Michel, du hast in dem Fall auch nicht gespielt, du hast schon eine Switch, oder?
Ja, voll, aber ja, ich glaube, bei Link's Awakening aufgehört irgendwie noch auf Game Boy Color.
Okay.
So, also, die Reversion, die sie mal
ja. Seit kein Zelda mehr gespielt hast, okay.
Nein, gar nicht.
Nein, und eben das Coole an Breath of the Wild war ja, dass es das erste Mal wirklich so eine riesige Open World war, vor allem für ein Zelda, wo du wirklich können machen, was du willst. Und nicht nur das, sondern es war wirklich so eine Sandbox, wie man so schön sagt. Also das Spiel hat in die Spielwelt reingeschossen und dir Tools gegeben und du hast mit diesen Tools können machen, was du willst. Kreativ werden. Es hat keine richtige Lösung für ein Rätsel gegeben. Es hat keine richtige Strategie gegeben, für einen Fan zu besiegen. Du hast wirklich kreativ können werden. Und ich habe das Gefühl, bei Tears of the Kingdom, bei dem, was sie jetzt gezeigt haben, das setzt nochmal Schippen drauf und gibt dir nochmal mehr Möglichkeiten, um in dieser riesigen Welt zu experimentieren. Und das Coolste, was sie gezeigt haben, es gibt eine neue, der Link hat eine neue Fähigkeit, die nennt sich Fuse. Und mit der kann er on the fly neue Waffen erstellen. Im Video haben sie gezeigt, wie zum Beispiel mit einem Baumast, also mit einem Zweig und mit einem Stein, hat er sich einen Hammer bastelt. Mit Magie, natürlich. Und dann hat er mit dem Hammer Gegner können vermöbeln. Oder er hat so einen riesen Schlagstock gehabt und eine Mistgabel, hat das zusammen bastelt und dann hat er wirklich so eine Meter, zwei, drei Meter lange Waffe gehabt, die er dann die Feinde aus der Ferne können vermöbeln. Oder das Coolste, die Pfeile, die du hast, kannst du auch ausrüsten mit Gegenständen. Und sie haben ein Beispiel gebracht, sie haben so ein Monster-Auge an einem Pfeil befestigt. Und die Konsequenz von dem war, dass der Pfeil dann das Ziel automatisch verfolgt hat. Das ist so geil. Irgendwie.
Das ist mega herzig.
Ja, und als ich es geschaut habe, sind mir schon 1000 Kombinationen in den Sinn gekommen, die ich gerne ausprobieren würde. Wo ich nicht weiss, was passiert, wenn ich diese Sachen kombiniere. Zum Beispiel im Video, ich habe noch kurz gesehen, er hat im Inventar hat er ein Fleischstück gehabt. Was passiert, wenn ich das Fleischstück mit meinem Feind kombiniere? Passiert etwas oder passiert
nichts? Vielleicht rennt er noch und isst es nachher.
Genau. Oder was ich auch noch gezeigt habe, genau auf dem Schild, das er hatte, hat er so einen Pilz angebracht, der explodiert ist, wenn ein Feind ihn angegriffen hat. Er hat so eine riesen Staubwolke gegeben und dann hat der Feind können angreifen von hinten im Stealth-Modus. Also das ist wirklich, ich glaube, die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich und es passt so perfekt in die Welt, die sie kreiert haben, wo du einfach experimentieren und Zeug ausprobieren und ich sehe es jetzt schon, in 10 Jahren wird es noch Videos auf YouTube geben, die sagen, hey, das hätte er nicht gewusst, dass man das machen kann. Das ist ja jetzt schon der Fall bei Breath of the Wild. Es kommen immer noch Videos raus, die ich anschaue und denke, fuck, jetzt habe ich, das kannst du machen in diesem Spiel. Wie? Und die Leute werden immer cool kreativ, oder, die das ausprobieren.
vor allem bei den Rätseln hat man es ja sehr oft gesehen. Hat ja, es hat sehr viele so Physikrätsel, wo du so genau. Kugeln rumgespickt hast. Weißt, du hast sie stoppen mit der Zeit und dann irgendwie hauen. Und wenn dann die Zeit abläuft, also wieder läuft, dann beschleunigt es den Ball mega. Und die Leute haben dann einfach so Kombinationen gemacht und finden so, es geht gar nicht. Und haben dann zum Teil so eine schwere Gegner, weißt, mit einem Schlag, weil sie halt von irgendwoher eine Kugel angerührt haben oder irgendeinen Mist und so. Und da finde ich auch, wenn du das schaust, dann weisst du, das ist so eine Sandbox, wo die Leute hure lustiges Zeugs ausprobieren. Und ich habe das eben schon am letzten so geil gefunden. Und ich habe eigentlich, weißt, gar nicht so viele Zellen, das gespielt habe, eben die eigentlich nicht so gespürt, gefühlt. Und das habe ich einfach auch geil gefunden. Du kannst so spielen, wie du willst. Und auch so eben das Experimentieren. Weißt, wenn du irgendwo mal nicht weiterkommst, dann kannst du so ein paar Items ausprobieren. Und dort war es ja nur schon mit so einfachen Sachen gewesen, mit irgendwie die irgendwelche Feuerpflanzen, damit du im Schnee nicht frierst oder mhm. Schaden nimmst. Und jetzt ist es einfach irgendwie exponentiell mehr Sachen, die du kannst machen, oder?
Ja. So und geil. Ich bin gespannt, ist es auf immer noch Speedrunner, wie sie das Spiel werden kaputt machen mit diesen Kombinationsfähigkeiten.
Speedrunner. Aber ist es immer noch die gleiche Welt wie im ersten Teil? Oder ist es eine andere Welt jetzt?
Es ist die gleiche Welt, genau. Du spielst immer noch in dieser riesigen Open World. Die hat sich aber verändert. Also der Producer, der das vorgestellt hat, hat gesagt, es gibt so viele Änderungen, sie können gar nicht darauf eingehen, was sich alles verändert hat. Also auch wenn du die Map gut kennst, wirst du viele Überraschungen sehen. Und es gibt jetzt neu über der Map gibt es noch eine zweite Map. Es gibt nämlich so schwebende Inseln, die über dem Königreich von Hyrule fliegen. Und diese Insel hat es im Vorgänger nicht gehabt und die kannst du auch erkunden. Und ich glaube, es ist nicht so, dass die Map verdoppelt wird jetzt, aber es gibt schon noch mal viele neue Flächen und viele neue Locations zum Entdecken.
Dann nimmt es mich auch noch Wunder, wie sie es endlich machen. Genau, all die Orte, die du noch von Art entdeckt hast. Also, keine Ahnung, ob es überhaupt aufs Savegame zurückgreift, aufs Alte. Oder ob es einfach das resettet. Und dann, weil über Dungeons und all das Zeugs, das haben wir gar nicht gesagt, oder? Und dann frage ich mich dann schon, eben Orte, wo du schon entdeckt hast oder etwas, was müssen sie ja resetten. Also, das muss ich auch von jemandem, der es noch nie gespielt hat. Und es wäre ja langweilig für die, die es komplettiert haben, das Alte, und es ist so, ja, okay, die Unterwelt ist für dich auch ein bisschen langweilig.
Voll. Ja, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie noch nicht über Dungeons gesagt haben. Das war ein grosser Kritikpunkt an Breath of the Wild, dass es die grossen Zelda-Dungeons nicht mehr gegeben hat, sondern nur so kleine Schreine, die du absolvieren konntest, die auch cool waren, aber halt nicht an die wirklich riesen Rätsel in diesen Dungeons herkommen. Das haben sie jetzt noch nicht gezeigt. Ich bin gespannt, ob
das
noch
es hätte schon gegeben, einfach nur die vier von diesen...
Gut, ja, die riesen Roboter, die Weinbein, Case, oder? Ja, ja. Aber die sind auch, so vom Design her sind die alle ähnlich gewesen. Und bei den alten hast du immer so einen Wassertempo, einen Feuertempo, einen Eistempo, also wirklich so cool designte Sachen. Ja.
Das, ich habe es eigentlich recht easy gefunden, dass das nicht mehr drin war. Okay. Nein, Kast, aber ein bisschen anstrengend. Und
du hast ja Rätsel eh nicht so gerne ins Spiel.
Ja, es kommt drauf an, aber die sind irgendwie, ich habe auch wirklich die vier Dungeons auch nicht das mühsamste gefunden am Spiel. Die sind einfach ein bisschen ein Knurz gewesen. Und den Rest habe ich grossartig gefunden.
Aber macht das Game auch jetzt grafisch noch irgendwie einen Fortschritt oder sieht es gleich aus wie das alte?
Ich finde, es sieht genau gleich aus. Mhm.
Aber Rauch, habe ich gefunden, hat...
Okay.
Bei dem habe ich einfach das Gefühl, das hätte es früher nicht können. Das Einzige war. Der Rest ist, wenn es nicht wüsste,
sieht es genau gleich aus. Was aber beeindruckend ist, oder sie haben eine Szene gezeigt, wo sie von diesen Sky Islands, wo im Himmel schweben, runterspringen und es gibt keine Ladezeiten, es läuft alles flüssig. Mhm. Zumindest im Video ist alles flüssig gelaufen. Mhm. Aber ich habe schon ein bisschen Angst, wie die 6 Jahre alte Switch das wird handeln. Es ist eben schon nochmal eine grössere Spielwelt. Du hast mehr Möglichkeiten, die du kannst machen kannst. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie schnell dass man das Spiel kaputt machen kann mit abstrusen Kombinationen, die man mit den Waffen macht. Man kann übrigens auch Fahrzeuge bauen, nicht nur Waffen kombinieren, sondern man kann Gegenstände zu Fahrzeugen zusammenbauen. Im Video habe ich gezeigt, wie er ein Boot bastelt, aus 3 Baumstämmen und 2 Ventilatoren. Und mit diesem Boot hat er dann über einen See können fahren. Und man wird Autos können basteln, Flugzeuge können basteln. Und das ist auch so etwas, im Originalspiel haben das die Leute auch gemacht, obwohl es dort offiziell gar nicht möglich ist. Aber die Leute haben mit diesen Möglichkeiten die sie hatten, zum Beispiel mit dem Magnet, haben sie sich irgendwie so schwebende Flugzeuge gebastelt, die wirklich das Spiel fast kaputt gemacht haben. Und ich glaube, das haben sie gesehen. Das haben sie gesehen, die Producer, und haben sich gedacht, komm, machen wir es doch offiziell. Gell? Geil. Noch mehr Tools, die sie ausprobieren können. Ja.
Ja. Ich bin gepumpt.
Ja. Neuer Punkt. Im Vorgänger hat man viel mehr klettern. Hat dich das genervt, Phil? Ich kann mir vorstellen, dass es dich genervt hat.
Nein, das habe ich eigentlich noch easy gefunden. Okay. Weil du hast eigentlich so eine Upgrade-Grundmotivation dann gehabt, um Nein, das hat er ja vor allem, das ist jetzt so neu gewesen, das hat er ja unglaubliche Freiheiten gegeben. Also überall einfach
hast du können. Hast wirklich überall drauf können, ja. Aber ich habe viele Leute gesehen, die sich daran genervt haben, vor allem, wenn es geregnet hat, hast du nicht mehr können klettern, weil alles halt nass ist, oder? Im neuen Teil kann der Link, anstatt klettern, kann er durch Höllendächine sich transportieren. Also wenn du in eine Hölle reingehst, kannst du einfach aufspringen durch die Decke, dann kommst du unten, oben auf dem Berg wieder raus. Das heisst, du kannst jetzt Klettern sparen und da ist so ein bisschen mehr Flexibilität in deiner Transportation und du kannst die Welt noch ein bisschen freier erkunden. Das finde ich auch noch recht krass, dass sie eben, das ist auch so ein Feature, wie es macht das Spiel eigentlich wie kaputt. Du kannst sehr viel umgehen mit dem, aber sie geben es dir. Sie geben dir so viele Tools und so viele Möglichkeiten und sagen, hey, have fun, viel Spass, viel Glück in dieser Welt. Finde ich sehr geil.
Ja, das, genau, das kommt raus. Mai, welchem?
12. Mai. 12. Mai. Im Artikel, den ich geschrieben habe, haben die Leute gefragt, ob es die Switch OLED bei uns auch wird geben, die angekündigt wurde. Und wenn ihr den Podcast hört, wird es die sehr wahrscheinlich in unserem Shop geben, zum Vorbestellen. Die kommt nämlich am 28.04. raus. Es ist ein recht cooles Design, so im Tears of the Kingdom Design. Und es gibt dann noch einen Pro-Controller und eine Tragetasche zum Launch.
Oh, im Tears Simon, of the Kingdom Design. Da muss Simon wieder einen neuen Pro-Controller kaufen. Kauft
ihr alle offiziellen.
Das ist so ein Zunk. Das spielt nie Switch, aber hauptsächlich ist es 10
Controller. Es gibt so schöne, also man echt schon überlegt, um nochmal einen zu kaufen.
So es gibt coole, ja.
Ja gut, kann man so machen. Gut. Also kommt dann, genau, von bunten Spielzeuggrafik zu blutigen, weiss auch nicht, Knallhärten.
Aber auch bunt.
Ja, das stimmt, auf eine Art auch bunt. John Wick. Sie? John Wick 4. Er läuft immer noch im Kino. Und wer hat denn alles gesehen?
Hier.
Ich glaube, wir alle, oder?
Alle aus Michel. Nein,
nicht. Ah,
genau, eben, alle aus Michel. Ja, ja, der vierte Teil von etwas, wo man schon nach dem ersten das Gefühl hat, was, es gibt noch einen zweiten Teil. Aber wenn einen kennst du theoretisch auch alle. Aber
den kenne ich
sonst auch nicht. Ja, okay, dann kennst du eigentlich auch den. Ich habe es jetzt eine von euch zusammenfassen, oder soll ich einfach, was mir in Erinnerung bleibt, geblieben ist.
Was zusammenfassen? Wie meinst du, was bis jetzt passiert
ist? Was einfach die Story ist, weil es hat ja auch eine Story. Bitte.
Ja.
Also ich meine, es geht einfach...
Sein Hund ist gekillt worden, er ist hässig, hat sich mit der hohen Kamera angelegt, ihr den Krieg erklärt und jetzt geht's los. So.
Genau. Es ist irgend so eine Assassinen-Mörder-Gemeinschaft, weltumspannend, wo er eigentlich schon, glaube ich, im Anfang, also im ersten Film ist er eigentlich schon draussen gewesen und ist dann, genau, weil sie ihm den Hund umgebracht haben, hat er dann sozusagen seine Sachen wieder ausgraben und das Lustige an diesen ganzen Filmen ist ja eigentlich, wie komplex die doofe, die ganze Gemeinschaft wird mit x Regeln und irgendwelche Gebäude, wo irgendwie so...
Ritual und Regeln und heiligen Boden, wo man nicht darf töten, die Continental Hotels oder und so. Aber das ist ja das Geile an dieser Welt. Die Welt der Assassinen, wo du irgendwie, wenn du die Film schaust, hast du das Gefühl, unsere Welt wird eigentlich von denen regiert. Mehr oder weniger, die entscheiden so viel, wer auf dieser Welt stirbt und wer nicht. Und wir schenken dir ein Leben, aber du musst uns ein Leben geben und so shit. Und so. Mhm. Aber das ist irgendwie die ganze Lore, der ganze Mythos, der aufgebaut wird. Das ist irgendwie das Geile. Im ersten wird es ein bisschen angekratzt und dann geht es im zweiten und im dritten wird das ja ein bisschen ausschattiert und eben immer grösser gemacht. Ich habe von diesen drei. Also bei John Wick, der erste habe ich noch am ehesten so ein bisschen konkret im Kopf, um was es geht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der tiefste ist, also der ein bisschen mehr Tiefgang hat, weil es geht ja ein bisschen eben um seine Frau und den Hund. Das ist ja nicht einfach irgendein Hund, das ist quasi das letzte Geschenk, das er von seiner Frau bekommen hat, nachdem sie sogar gestorben ist. Und das ist eigentlich für ihn halt... Ja, du spürst es richtig, wenn der Hund umgebracht wird. Da hast du richtig das Gefühl, so, okay, jetzt muss die Welt brennen. Jetzt wird die Welt einfach brennen gesehen. Aber nachher im Teil 2 und 3 ist tatsächlich irgendwie mehr Worldbuilding, habe ich das Gefühl. Und in meinem Kopf verschwimmen die Filme auch irgendwie miteinander. Ich könnte dir etwas sagen, um was es im 1 geht. Das 2 und 3 ist bei mir völlig so. Ja, ich könnte nicht sagen, welche Szene aus welchem Film. Es ist einfach...
Ich kenne keine Szene mehr. Ich weiss, im 1 hat einen Hund.
Und jetzt
hat wieder jemand einen Hund. Wirklich, weiss nichts mehr.
Ich habe ja jetzt alle nacheinander geschaut. Sozusagen. Ich habe den ersten vor mega langer Zeit mal gesehen und 2 und 3 habe ich dann nicht mehr gesehen. Und jetzt habe ich wirklich als Vorbereitung für den 4. habe ich alle nochmal nacheinander angeschaut. Aber ich habe auch das ähnliche Problem. Es verschwimmt so alles. Aber bei mir ist es eher, weil es halt in so einer kurzen Zeit passiert ist, jetzt, als ich die geschaut habe. Was ich aber finde, und das habe ich bei keiner anderen Franchise so, ich finde wirklich, jeder Film ist besser als der, der vorher ist gekommen. Also ich finde das 4 besser als 3, das 3 besser als 2 und das 2 besser als 1. Es wird eigentlich immer wie grösser. Die Action-Szenen werden immer wie unglaublicher und einfach absurder und sehr gut choreografiert. Ich finde, es haben sie wirklich... Die haben Spass an diesem Film gehabt. Ich finde, das merkst du. Also die Sachen, die sie sich ausgedacht haben und die Szenerien, das ist wirklich... Von Machart her ist es echt ein geiler Film.
Mhm. Also, und das hat im Fall auch einen Grund, warum die so gut aussehen. Weil Regie führt ja bei allen 4 John Wick-Filmen den Chad Stahelski. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht völlig massakriert. Aber, und das ist ein ehemaliger Stuntman, unter anderem auch vom Keanu Reeves selber. Bei der Matrix Film ist er sein Stuntman gewesen und hat dann irgendwann mal gefunden, ich will selber Film machen. John Wick ist dann ein bisschen wie so sein grosser Durchbruch gewesen. Ich weiß nicht, ob er vorher auch schon Film gemacht hat oder ob das tatsächlich einer von seinen ersten ist, zusammen noch mit einem anderen Co-Regisseur, den man auch wieder mal gehört. Auf alle Fälle... Der kommt aus der Ecke Stunts, oder? Also der weiß, wie man Stunts macht, wie man es inszeniert und alles. Und das hat er bei John Wick extra. Das merkst du einfach bei John Wick, dass jemand die Fäden in der Hand hat, der einfach weiß, wie man die. Und John Wick, ich habe das, glaube ich, Mal, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal off the record gesagt hat oder nicht. Wir sind, wo der erste John Wick-Film gekommen ist, ist noch ein bisschen so Born, die Unart von Born-Mode gewesen, dass einfach alles Shaky Cam ist, oder? Und 100.000 Schnitt. Born Identity, genau. Und dann plötzlich haben alle Filme eins auf haben Born Identity sein und eben so Shaky Cam und alles, man hat nichts mehr gesehen. Und dann ist John Wick gekommen und hat das neue Genre erfunden, das Kung Fu heisst, also quasi Kung Fu mit Waffen. Und genau, und dann ist wieder gewesen, hey, Action, sauber in der Kamera, man sieht, was passiert. Man soll, ich meine, die Stunt-Männer und Frauen, die machen so geile Choreos. Und dann siehst du die nicht, weil einfach alles im Schnitt verhunzt wird und du einfach gar nicht siehst, was auf dem Bild passiert. Und dann haben sie gefunden, nein, ey, John Wick, man soll genau schön sehen, was die machen. Und es ist auch möglich, dass man das schön in die Kamera haben kann, weil du einen Keanu Reeves hast, der selber wirklich einfach ein Stuntman ist. Der macht ja immer noch mit 50 und drüber.
Das finde ich krass, der ist schon über 50. Selber. Das kann doch nicht sein. Das Crazy, dass er alles mitmacht, ja.
Ich finde immer lustig. Wenn du die Szenen amigs siehst, und ich habe es mal mit meinem Trainer beim Boxen einfach kurz darüber geredet, also gut, ist ja bei allen Actionfilmen auf eine Art so, aber da ist es so extrem, weil die Szenen wirklich immer ein Game, es kommen amigs wirklich 10 Wellen von Gegnern, wirklich nicht übertrieben. Es ist darum auch ein bisschen, fast zu lang, der Film. Geht ja fast 3 Stunden.
Ist der längste von allen bis jetzt, ja.
Und musst du mal überlegen, wenn du, selbst wenn du das nur als Training würdest machen, mit irgendwie... 10 Leute kämpfen und du musst ja dann voll angespannt sein in dem Moment, damit du auf wirklich alles kannst reagieren, du musst dann in den Boden, du musst gerade wieder bereit sein zum Aufstehen. Hey, du wärst so auf der Fresse, nach 5 Leuten wirst du schon... und da ist es einfach so, nein, 30 Leute kommen da und es geht gerade weiter.
Es geht gerade weiter in den nächsten Fight. Es ist einmal wirklich, wir haben es gestern im Kino gesehen, wir haben gesagt, es ist wie so, wenn du in einem Game-Level bist, wo du irgendwie endlos Gegnerwellen hast und irgendwann mal checkst, nein, ich müsste einfach weiter.
ja, voll. Und ab und zu hast du noch den Mini-Boss, der kommt, der einfach nicht stirbt, auch wenn du ihn 1000 Mal umgebracht hast, der steht immer wieder auf und kommt wieder. Es ist so wirklich ein Game zum Schauen.
Also ich finde, was mich wirklich überrascht hat am Film, man hat ja gehört, oder hast irgendwie der Kinoerfolg und so, der erfolgreichste, blablabla und so. Aber wie visuell habe ich den sehr beeindruckend gefunden. Darum, das vielleicht, Luca, weißt du da dazu mehr. Aber ich hätte also hier den Batman, den letzten erinnert. Der hat eine Szene nach der anderen, die visuell einfach verdammt geil gewesen sind. Weißt du, einfach von so diesen typischen Szenerien in einer Disco, die einfach geil ausgeleuchtet ist, wo einfach plötzlich alles rot ist.
Übrigens, in jedem Film hat es so eine Disco-Szene gegeben, das habe ich auch lustig gefunden. Die obligate Disco-Szene, in jedem Film.
Ich habe bei der einen wirklich nur gewartet, dass der Blade wird hinten durchlaufen. für die Blade gesehen, die wissen. Oder einfach dann mal alles nass und dann irgendwie die anderen verschiedenen Personen oder dort in dem ich meine gerade am Anfang in dem Raum, wo die Kunstwerke sind, wo also die Ausstellungsmodelle in so Rahmen abgeleuchtet sind. Einfach ein geiles Bild am anderen. Und ich weiß nicht, ob es da der Visual
du meinst Cinema
Cinematografen einfach irgendwie, weil da, ich finde, der ist ein deutlicher Unterschied zu der alten, finde ich visuell.
Du hast recht. Du hast recht, das ist wirklich ein Unterschied, finde ich auch. Also gut, okay, ich habe es jetzt nicht wie der Dominik Esch gesehen, die anderen drei Filme, aber ich habe auch das Gefühl, visuell hat der Film. Der Kameramann ist übrigens der gleiche bei allen Filmen, es hat nicht geändert. Ich glaube einfach, der Chad Stahelski, der Regisseur selber, eben wie gesagt, er hat mit der John Wick, wenn ich jetzt gerade völlig falsch liege, seine Regiekarriere mehr oder weniger angefangen und der ist jetzt halt langsam einfach auf einem Level gekommen. Oder du lernst mit jedem Film dazu und der kommt jetzt langsam wirklich auch einfach auf einem Level, dass er nicht einfach nur weiss, wie man Action-Szenen inszeniert, sondern einfach auch, wie man einen Film inszeniert. Und der hat ja wirklich... Ja, sorry, Domi, ja.
Aber ich finde, wir tun den alten Film im Fall ein bisschen unrecht, weil die habe ich visuell auch umwerfend gefunden. Ja. Also dort hat es auch von Beleuchtung her, von den Einstellungen her und so. Also das habe ich jetzt cool gefunden an 1 bis 3. Das hat nicht nur Action gesehen, die gut choreografiert ist, sondern dass es einfach geile Einstellungen hat gegeben und dass wirklich der uns einfach Screenshot hat können machen und können ausdrucken und als Post draufhängen. Also wirklich, okay. Also das habe ich bei den 1 bis 3 habe ich so cool gefunden. Beim 1 noch am wenigsten. Ja. Das ist noch, es hat noch so ein bisschen eigenen, bisschen dunkleren Style gehabt, aber 2 und 3 sind schon ähnlich wie das 4. Mhm. Das 4 ist nochmal auf einem neuen Level, definitiv.
Okay.
Vor allem, weil es so viele verschiedene Szenerien gibt, die so krass anders aussehen. Aber ich finde, es hat er schon bei 2 und 3 recht gut gemacht.
Okay. Ja, eben genau. Ich habe das 1... Sorry, ja, Michelle?
Nur weil du gerade so von diesen visuellen Sachen redest, du hast es eben, glaube ich, auf Twitter oder so gepostet, so, wo es von oben neben so eine Szene gibt. Ich glaube, in der Küche oder so, es ist schon mega orange, es sieht super schön. Also ich habe es immer noch im Kopf, obwohl ich nur das Bild gesehen habe.
ja, das war meine Lieblingsszene, die ist inspiriert von Hotline Miami für die
Leute. Ist wohl eben nicht das?
Ja, ich weiß. Sie ist anders, aber es ist...
Minority Report. Wahrscheinlich.
Nein, sie haben auch das Game als Inspiration genannt, oder? Weißt du, wie es geheißen
hat? Hong Kong Showdown oder irgendetwas.
Ja, aber grundsätzlich sieht es gleich aus wie Hotline Miami.
Finde ich auch, ja.
sag ich immer noch, es ist von Hotline Miami inspiriert. Und wenn man das sieht, kann man sich vielleicht etwas darunter vorstellen. Es ist wirklich eine Szene, die mega lange von oben gefilmt ist, wo sie wahrscheinlich... also es hat sicher ein paar Schnitte dazwischen gegeben, aber das ist auch so ein Beispiel oder, für so eine Szene, die eine mega lange Einstellung hat, ohne Cuts, wo einfach alles perfekt muss funktionieren und du siehst, wie der John Wick hunderte gefühlt von Gegnern tut niedermetzeln und alles passt einfach perfekt zusammen und ich will gar nicht wissen, wie lange das sie dran hatten und wie viel Mal sie das wiederholen bis das sitzt. Das ist wirklich verdammt eindrücklich.
Hey, Hongkong,
in dieser Szene,
Hongkong Massacre hat das Game geheißen.
Hey, bei dieser Szene, der Kollege und ich, wir sind nur am Lachen gewesen, nur am Grölen gewesen. Und nicht, weil das irgendwie unfreiwillig lustig ist, sondern ich vergleiche das mit Cuteness Aggression. Wenn dein Kopf, weißt du, wenn du es nicht mehr kannst verarbeiten, wie absurd und gleichzeitig geil es ist. Ich habe es nicht mehr können, ich war überfordert mit der massiven Geilheit von dieser Szene.
Ich war die ganze Zeit am Lächeln gewesen bei den Action-Szenen. Und da im Kino rum haben die Leute immer wieder gelacht, wenn so etwas Absurdes passiert ist. Aber auch so, what the fuck, ist das wirklich passiert jetzt?
Vor allem auch, am Schluss haben sie einfach noch so, weißt du, es ist nur, wie es visuell geil ist, aber die einen haben dann einfach noch, machen ja dann alle Jagd immer auf den John Wick. Story muss man wirklich nicht mehr sagen. aber dann haben sie einfach irgendwelche so Knarren mit so Feuer, Flammeneffekt. Das heißt, die gibt es ja, glaube ich, wirklich. Zumindest in den Games habe ich die schon oft benutzt.
Ego.
Dragon Breath. Und die macht wirklich so einen Feuereffekt beim Aufprall. Und ich meine, das sieht visuell natürlich huere geil aus. Und bei dieser Top-Down-Szene kommt die natürlich auch zum Einsatz. Und ich finde, das haben sie sich so richtig aufgespart für den Schluss. Ja, wirklich. Also ich muss sagen, ich habe ihn schon lang gefunden. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, zu lang, aber ich glaube, man hätte auch problemlos noch irgendwie eine Viertelstunde streichen
können. Ja, finde ich auch.
Und einfach so die 6., 7., 8. Gegnerwelle weglassen, weil dann, er macht dann schon oft die gleichen Moves, oder? Immer so wie der, sie am Boden rühren und so. Ja, ist schon gleich, aber...
Und der Original-Cut ist, glaube ich, fast 4 Stunden lang gewesen, wenn ich es richtig gelesen habe. Also das hätte noch mehr Action-Szenen gegeben, glaube ich.
Hey, noch ganz kurz, ich möchte auch noch sagen, ich finde den Cast, aber eben, ich habe es jetzt nicht gerade wie der Domino von 2 und 3 im Kopf, ich habe immer mehr als 1 im Kopf. Und ich finde, der Cast vom 4 ist unglaublich geil. Ich habe den Kane, seinen quasi Assassinen, Kollege, Feind, Freund, wie man es sieht, der von Donnie Yen gespielt wird, der hat schon bei Ip Man eine fantastische Rolle gehabt, bei Rogue One in Star Wars, hat er dort den Blinde aber auch so blinde Machtdings gespielt und so. Ich finde, Donnie Yen ist so ein geiler Schauspieler. Und
ah, aber er ist nicht gar selber nicht blind.
Nein, er ist nicht
aber er hat jetzt zwei Blinde gespielt, einer ist in Star Wars richtig. Und einer ist in John Wick. Okay.
Zwei Blinde, die verdammte Huren Martial Arts Künstler sind. Aber ich liebe den Donnie Yen. Aber auch der Bösewicht vom Film gespielt hat, der Marquise, also der gespielt von Bill Skarsgård.
Der war gut gewesen, ja.
Der war super gewesen. Der hat bei Ace hat er ja den Clown gespielt, den Pennywise.
Ah, oh, das ist der! Oh, ja, ja. So geil!
Oder auch der Hotelier von Osaka, das ist irgendwie auch der, oh Gott, der Name, Hiroyuki Sanada, aber das ist so ein Schauspieler, den siehst du auch einfach überall und jedes Mal ist er so ein badass Samurai, keine Ahnung was, ich liebe den auch. Das
hat ihm seine Tochter, finde ich, geil gespielt, oder dann der andere, der Miniboss da in Deutschland und so, wo sicher kein Deutscher war, habe ich das Gefühl.
Ja, hey, apropos seine Tochter, seid ihr bis nach den Credits im Kino geblieben?
Nein, natürlich nicht.
Okay,
nein,
schade.
Sag nicht, es gibt einen After-Credits.
Nein, das kann man nachher schauen. Das ist, ich finde, das ist ein scheiß Ding, Mann. Das, wirklich, das schaue ich fängst alles auf YouTube an.
Also es würde mich nicht überraschen, wenn es aus dem Film auch noch den ein oder anderen Spin-off gibt mit Charakteren, die jetzt hier eingeführt worden sind.
Das soll ich noch ansprechen. Es sind ja schon zwei Spin-offs geplant. Das habe ich gar nicht gewusst.
Ah, tatsächlich? Ja. Nur.
The Continental, Fernsehserie, Prequel in den 70er und Ballerina. Habe ich nicht nachher gelesen, um was es geht, aber wahrscheinlich irgendetwas mit den Russen. Aber da habe ich auch nicht gewusst, dass schon zwei Spin-offs geplant sind. In dem Fall werden sie es wahrscheinlich so zu einem Marvel-Franchise machen. Ich mal.
Ja, jetzt wird es noch größer. Ich hoffe, sie übertreiben es nicht. Aber es hat schon ein paar richtig coole neue Charaktere in dem Film gegeben, wo ich tatsächlich dachte, hey, ich glaube, ein Spin-off von dem Charakter, der Mr. Nobody, oder wie er sich immer nennt, das sind irgendwie auch. Das sind Leute, die ich irgendwie doch einen Film noch können wollen sehen.
Den habe ich so lala gefunden. Der mich zum Teil genervt. Und der Hund hat mich zum Teil auch genervt. Ich finde immer, wenn man Hunde unrealistisch einsetzt, dann kann es auch nicht. Für Hunde lieber aber sicher toll. Ich denke, also so, hätte er so 20 Mal hätte den Hund schon über den Haufen ballert. Aber nein, er ist ein super Hund. Andererseits, also, die Leute sind ja auch unrealistisch. Also, wir haben gar nicht über die behinderten Schockheads geredet. Sie haben alle so kugelsichere Anzüge. Du kannst einfach so ein bisschen Batman-Cape-mäßig einfach vorziehen und dann stoppen sie alle Kugeln. Und der Aufprall, der spielt natürlich keine Rolle, weißt du?
Ja, eben. Nicht nur, dass es abschießt, also auch die Stoßwelle von einem Treffer. Boom,
abfedert
mit meinem
Noch schnell abschliessend, bevor wir weitergehen, der Ghost of Tsushima, für alle Fans vom Game, der Chad Stahelski wird Ghost of Tsushima Regie führen dort. Und ich freue mich hure drauf, weil visuell eben John Wick 4 so verdammt geil war und Ghost of Tsushima, für die, was gespielt hast, eines der visuell beeindruckendsten Spiele, die ich je gespielt habe. Weil es echt so viele Farben und so viele geile Szenerien gibt und so. Nach dem John Wick 4 freue ich mich so richtig auf den Film von Ghost of Tsushima von Chad Stahelski.
Stell dir das vor, die Osaka-Sequenz.
Ja.
So wie als Proof of Concept, dass er das kann.
Ja, voll.
Holy shit.
Das ist gut. Shit,
also, wir haben dann alle mittelmäßig gefunden. Ich kann es nicht empfehlen, den zu schauen. nein, es war wirklich geil gewesen. Gut, komm, dann genug lang geschwärmt, dann gehen wir weiter, obwohl ich muss gerade weiter schwärmen, weil ich habe auch wieder ein sehr gutes Game gespielt. Siehst, wir bleiben hoch, bevor der Domi uns nicht runterzieht. Genau, Terra Nil, ich hätte wirklich auch noch sehr gerne irgendetwas darüber geschrieben, aber ich komme einfach nicht dazu. Aber also, es ist ein mega geiles Spiel. Es ist eigentlich wie so ein umgekehrtes City-Bild. Ich glaube, so beschreiben sie es auch. Und es geht eigentlich wirklich darum, du tust zu einem Ödland eigentlich wieder eine blühende Natur bauen. Oder? Du siehst so top-down, die Welt ist so typisch so ein viereckiges Feldchen, wie es auch irgendwie von SimCity und so kennst. Und es gibt dann so verschiedene Biome, du fängst dann bei einem an und dann baust du als erstes mal ein Windrädli. Mit dem Windrädli kannst du dann so andere Bauten machen, wie zum Beispiel einen Entgifter baust als erstes, damit du aus dem Ödland sozusagen so einen nährstoffhaltigen Boden baut oder einfach zumindest den noch kannst bepflanzen. Dann baust du einen Bewässerer, wo dann wie so ein riesiger Rasensprenkler links und rechts einfach so Wasser ausschüttet und dann wird es so schön grün. Und das hat so einen chilligen Soundtrack und das sieht wunderschön aus, oder? Und am Anfang, ich habe es wie so in drei Stufen erlebt, das Game, oder in zwei. Dann denkst du so, ja, ist noch geil und chillig, aber vielleicht wird es dann ein bisschen simpel. Und dann, ja, jetzt musst du noch warten. Dann machst du mal überall deine Wiese, oder? Und du hast dann so oben links, zeigt dir so eine Prozentanzeige an, eigentlich wie fest du schon begrünt hast. Du musst nicht die ganze Karte begrünen, aber so fast alles, oder? Und das ist dann auch so ein bisschen wie puzzlemässig, weißt du, wie in Dorfromantik, wo du die Gebäude sozusagen platzierst, oder? Du siehst dann immer einen Wert. Wenn du es gut machst, dann kostet es dich sozusagen nichts, weil du hast dann wie so eine Währung, so Blättchen. Und wenn du es optimal positionierst, dann ist irgendwie, wenn es 50 kostet, aber es geht halt vielleicht plus 100, oder? Dann hast du sogar noch 50 vorwärts gemacht. Und dann ist es einfach so, zum Positionieren. Hingegen, wenn es natürlich in ein anderes Feld überschreibt, dann macht es Abzug. Und dann am Anfang ist es einfach. Dann baust du die Entwässerer und so. Und dann kannst du irgendwie Sachen bauen, die die Kanäle bewässern. Oder ja, genau, einfach so Sachen. Und ja, es geht dann immer weiter, oder? Dann kannst du Kanäle machen, genau, eben, damit du das Wasser durchführst. Und dann musst du aber, wenn du mal das erfüllt hast, den ersten Schritt, dann kommt der zweite Schritt. Dann musst du die sozusagen die Natur oder die Tierwelt echt zurückbringen. Und von da musst du wie so verschiedene Klima oder wie soll man sagen? Solche nicht Klimazonen. Das gibt es auch noch. Aber
so Jahreszeiten vielleicht.
Nein, weißt du, wie sind wir Wälder und Wiesen, so verschiedene Landschaften auf
einer Art. Ah, ja.
Mir fällt das richtige Wort jetzt dafür gar nicht ein. Aber genau, und dann der Wald zum Beispiel. Den Wald machst du, indem du einfach so ein Solarpanel-Dingsbums aufstellst und das mit dem fackelst du nachher einfach in deine Wiesen ab. Und dann geht das eben so einen nährstoffhaltigen Boden. Und dort drauf wiederum kannst du dann die Wälder pflanzen. Dann kannst du auf die einen Bäume kannst du dann so einen Bienennest pflanzen und dann wächst dort wieder etwas Neues und so. Und so kommen immer neue Sachen dazu. Und du schaltest dann laufend neue Gebäude frei, oder? Dann heisst es auch, musst du irgendwie, weiss ich auch nicht, so und so viele Wälder bauen oder eben so und so viele Sachen entgiftet haben. Und dann, wenn das dann erledigt hast, die vier, weißt du baust dann. Und dann habe ich schon gefunden, das ist echt noch ein geiles Game. Aber jetzt geht es doch um die Natur zurück zu gewöhnen und du pflanzt es einfach voll mit Gebäuden.
Ja, super.
Dann kommt dann eben die dritte Phase. Und in der dritten Phase packst du einfach alles wieder rein.
Lustig.
Dann baust du als erstes so ein Recycling-Schiff und dann ein Bötchen. Und dann kannst du einerseits, du hast so mehrere Möglichkeiten zum Einpacken. Du kannst dann wie so Silos bauen, die einfach alles im Umkreis zusammenziehen. Das finde ich so geil. Habe ich die mal überall gebaut und dann so, okay. Aha, jetzt muss ich die Silos aber auch noch einpacken. Und für das musst du dann eben das Bötchen losschicken. Und dann merkst du so, ja scheiße, ich habe ja natürlich nicht überall, die Kanäle gehen gar nicht überall durch. Und dann merkst du, scheiße, jetzt muss ich das Windrädchen wieder bauen, damit ich mit dem einen Kanal kann schneiden kann. Und dann musst du noch so Schleusen bauen, damit das Bötchen auch und runter kann. Und dann musst du wirklich, dann wird es wirklich so ein Rätsel-Game. Und dann musst du wirklich so schauen, weißt, dass du es so ein bisschen richtig machst, damit du, weil sonst baust du im dümmsten Fall baust du wieder irgendwo deine Schleusen ab aus Versehen. Und dann kommt das Boot gar nicht mehr zurück, oder? Und dann steckt es einfach irgendwo fest. Aber das ist noch easy, das erste Gebiet. Es gibt, glaube ich, vier Gebiete. Ah genau, und dann hat es noch so einen kleinen Teil, wo du noch Tierchen kannst finden, weißt du, bis also die Mission abgeschlossen.
Weil fragen Tiere, ob die eine Rolle spielen in dem Ganzen, in dem Fall.
Genau, weil du tust eigentlich in die vier Biome, oder wie immer man sagt, baust, kommen ja die Tiere zurück. Und dann, bevor du kannst eben abhauen kannst, musst du einerseits alles zusammenpacken und dann auch mindestens drei Tierarten finden. Und dann kannst du es so scannen und dann zeigt es einfach irgendwie an, hast du etwas gefunden für das Tier? Das Tier ist ein Ausgraut, du weißt nicht, was das für eins ist. Dann scannst du einfach überall und dann zeigt es an, okay, es braucht Wasser. Oder es zeigt dir eben an, es braucht Wasser, aber das, was du gescannt hast, ist jetzt ungenügend. Und dann suchst du es halt. Kann auch sein, glaube ich, dass du nicht alles erfüllst. Vielleicht hast du keinen See gebaut. Oder? Mhm. Genau, dann kannst du die finden. Und am Schluss kannst du wirklich so ein bisschen begutachten und dann kannst du die Tiere anschauen. Die kommen dann auch. Sobald du sie gefunden hast, siehst du dann auch irgendwie so die Rehe und Eulen und so. Und das hat dann so ein mega schönes, das würde Michel sicher gefallen, mega schönes Zeichnet, so eine Enzyklopädie.
Also ja, ich habe es gesehen, Tiere, im Trailer. Ja, es hat so Papageien und alles ist mega schön aufbereitet. Das ist cool.
Mhm. Und dort hat es auch die Infos dann all drin und so, wirklich also mega liebevoll gemacht. Und genau eben, wie gesagt, nachher kommen dann die anderen Biome. Das eine ist so Vulkanlandschaft, wo dann kannst du zum Beispiel mit so einem Bohrer den Vulkan ausbrechen lassen. Dann kannst du dort wiederum so ein thermisches Kraftwerk bauen. Du kannst es wiederum mit einem Gefrierer kannst du es dann eingefrieren, weil das gibt wieder eine andere Thermik und du kannst dann zum Teil auch mit den Temperaturen und Feuchtigkeit spielen, weil irgendwie gewisse Sachen brauchen halt 40% Luftfeuchtigkeit und dann machst du viel Lava. Und es wird dann manchmal recht verreckt. Bei meinten. Dann grabst du erst mal den Vulkan ausbrechen. Dann kannst du mit einem, so einem Bohrer, so einem Radialbohrer, kannst einfach die Fläche vergrößern und dann tut die Lava sich verteilen. Dann kannst du mit einem anderen Element kannst es abkühlen, so ein Ventilator. Dann gibt es alles Stein. Auf diesen Stein wiederum kannst du dann die eine Pflanze bauen. Auf diesen Pflanzen kannst du dann ein anderes Gerät bauen. Jetzt muss ich überlegen, wenn du die Pflanze hast, gibt das Gerät, das die Pflanze macht. Dann kannst du dort wie so einen Deckel drauf tun, so biotopmäßig. Wo dann wieder etwas baut. Und dann das kannst du versetzen ins Wasser und dann machst du Korallenriff.
Ja, geil. Aber das heisst, in jedem Biom wirst du auch so ein bisschen gezwungen, eine neue Strategie zu machen. Oder musst du wie anders vorangehen, dass du erfolgreich bist?
Das Prinzip ist ähnlich, aber es wird... Ich habe schon vor allem das Dritte, das mit den Vulkanen, deutlich komplizierter gefunden, ja. Weil sozusagen die Lavamenge ist irgendwo begrenzt. Ich habe sie dann schwierig gefunden, um sie weiterleiten. Und dann fackelst du irgendwo wieder den Wald ab. Und dann gibt es im Fall, im dümmsten Fall, brennst du die Halbkarten ab. Und dann eben auch die Sachen, die du gebraucht hättest. Oder? Wenn du willst, nicht alles. Der Wald braucht sie ja auch. Das ist recht schwierig. Und eben, dass du dann genug Energie hast. Weil ich bin dann oft so, shit, ich kann einfach nichts mehr machen. Also ich habe gar keine Ressourcen mehr. Und so ein grosser Teil ist dann so die. Wie heisst die wie die Simpsons? Die hohe Bahn dort, die sie bauen. Monorail.
Die Monorail,
du baust auch einen Monorail. Geil. Und mit der kannst du dann entlang von der kannst du Gebäude verschieben. Am Anfang habe ich das frisch fröhlich gemacht, bis ich gemerkt habe, das ist auch eine Fähigkeit, die du aktivierst. Die kostet auch. und mit der dann am Schluss, in diesem Level, musst du mit der zurückbauen. Das heisst, du musst die Monorail so aufstellen, dass du sie kannst rückbauen.
Ah, krass, ja.
Es verreckt hohe Game. Es ist nicht so kompliziert, wie ich es jetzt vielleicht sage, aber es ist auch nicht so einfach, wie es aussieht. Und es ist aber trotzdem ein sehr chilliges Game. Es sieht mega schön aus. Und das Geilste finde ich, die Entwickler, die haben vorher Broforce gemacht. Und Broforce ist einfach so ein Pixel-Action-Game-Sidescroller, wo du mit so mit dem Rambro, mit dem Robro Cop und alles so Karikaturen, einfach dich vierte Tourenballer ist, Blut spritzt rum, maskulin, also so. Und jetzt macht es einfach so ein chilliges Ding.
Die haben gefunden, was können wir für ein Game machen, das einfach komplett gar nichts mit dem zu tun hat und das komplette Gegenteil ist von dem, was wir vorher gemacht haben. Ja.
Sehr geil. Nein, wirklich, hure cool. Terra Nil. Wenn ihr Netflix habt, könnt ihr es auch dort gamen, dann einfach auf dem halt nur Mobile. Funktioniert aber auch gut, ein Kollege gesagt. Und sonst PC und ich glaube nur, jetzt weiß ich es nicht mehr von. Aber sicher PC.
Ich probiere das mal auf Netflix aus. Ich habe noch nie ein Game dort ausprobiert. Das ist jetzt mal eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber wahrscheinlich muss ich den App Store, Play Store runterladen, oder?
Ja.
So,
ja.
Was?
Weißt du, wieso der Zeitrahmen war von den einzelnen Phasen, die du erzählt hast? Also quasi wie lange dass es ungefähr gegangen ist, bis du also, wieder völlig etwas anderes hast müssen machen?
Die erste ist sicher die kürzeste, würde ich sagen. Also die, bis sozusagen die 100% erreichst, so die das Begrünen, oder? Das geht eigentlich am schnellsten, aber eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Ich habe im Fall jetzt auch nicht das Gefühl, dass das ein Spiel ist, wo du so über 30 Stunden investierst. So. Weil, also ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwo ist es dann... Die Karten sind, glaube ich, schon zufällig, oder? Wenn du sie neu machst, oder? Aber ich habe das Gefühl, du hast es dann irgendwie mal gesehen. Aber,
für mich hat es aber gerade so getönt, weißt, wenn du sagst, so, oh nein, und dann habe ich gemerkt, oh, der Wald müsste grösser sein und ich muss dann einen See bauen. Wie muss ich es wieder ohne, um es nochmal zu spielen? Und dann hast du mehr Wissen.
Ja, das sicher. Also ich glaube, auch wenn du ein Biom neu machst, kannst du erstens lernst viel dazu. Du kannst immer einen Schritt zurück machen. Und was ich auch noch geil finde, du kannst eine Phase neu anfangen. Die kannst du einfach resetten. Du musst nicht den ganzen Level resetten, du kannst auch einfach zu der Phase zurück. Das ist noch cool. Wirklich sehr geil. Gut, da bin ich jetzt auch noch sehr gespannt auf, das leitet sich in den neuen Trash-Teil ein, nämlich Crime Boss Rocky City.
Oh Gott, ja, ich habe das gespielt, das ist am Dienstag rausgekommen und aufmerksam bin ich geworden auf das Spiel. Es ist letztes Jahr an den Game Awards, glaube ich, vorgestellt worden. Mit einem Trailer, der einfach so absolut absurd war, ich habe gefunden, das muss ich ausprobieren, das Spiel. Und es ist so absurd, weil in diesem Trailer sage und schreibe 8 Hollywood-Stars, oder sagen wir ehemalige Hollywood-Stars, vorkommen. Und der Trailer hat einfach so null Indikationen gegeben, was es in diesem Spiel geht. Man hat gesehen, man kann schiessen, es geht um kriminelle Aktivitäten, aber mehr war eigentlich nicht bekannt gewesen. Und ich bin eigentlich auch mehr oder weniger blind in das Spiel reingegangen. Aber bevor ich erzähle, um was es geht, will ich schnell durch die Star-Liste durchgehen, weil die ist wirklich etwas vom Absurdesten, was ich in einem Videospiel je habe gesehen. Der Lead Actor von dem Ganzen ist der Chuck Norris. Der ist bekannt aus Tausenden von Actionfilmen und Memes. Ich glaube, den muss man nicht mehr näher vorstellen. Jeder kennt den Chuck Norris. Dann haben wir den Vanilla Ice. Wer von euch kennt den Vanilla Ice?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Ice Ice Baby, für die, die es nicht kennen, ist von seinen berühmtesten Lieder aus den 90er Jahren. Er ist so ein weisser Trash-Rapper, der heutzutage eben, glaube ich, einfach so Gastauftritte in Fernsehserien macht, um sein
Geld zu verdienen. Ice Baby.
Genau. Dann nehmen wir den Danny Trejo. Danny Trejo.
Ja, natürlich.
Luca, aus welchem Film ist der bekannt?
Ja, Machete, was hat er noch gemacht? Hat er sicher irgendwo noch Kill Bill irgendwo mitgespielt? Oder?
Desperados, Conair, aber das ist
ja... From Dusk Till Dawn ist er auch dabei gewesen.
Ah!
Ja. Dann nehmen wir den Michael Rooker, ja. Den kennst du auch, Luca, oder?
Ja, Dings, Guardians of the Galaxy, Walking genau. Dead, so ziemlich jeder James Gunn-Film.
Ah, der ist in Walking Dead ist er auch dabei gewesen?
Hm. Ja, ja, ah, okay. Ganz am Anfang, die erste Staffel, ist der ältere Bruder vom...
Stimmt, vom Daryl, ja, stimmt, ja klar.
Vom Daryl, ja, genau. Genau.
Dann nehmen wir Kim Basinger. Kennst du die?
Ja, aus welchen Film jetzt? Es sind alles so 90er Jahre.
Ja, ja, es sind alles 90, fast alles 90er Stars. Ja. Oder so.
LA Confidential hat sie mitgespielt.
Genau, LA Confidential Final Call sind so die berühmtesten. Dann nehmen wir Michael Madsen. Bei was?
Bei 8 Mile hat sie letztes Mal auch mitgespielt, glaube ich.
Stimmt, genau, bei 8 Mile ist sie auch dabei gewesen. Ja. Voll. Ja. Der Michael Madsen, kennt auch jemand?
Ja, yes, aber ja, die wissen die Filme aber nicht, aber der ist auch noch ein Grösse, ja.
Reservoir Dogs und Kill Bill hat der mitgespielt.
Ah, genau. Stimmt, den kenne ich noch.
Ja.
Und dann jetzt noch ein Bekannter, der Danny Glover.
Ja, Lethal Weapon natürlich.
Lethal Weapon, Predator. Genau. Und dann hat es noch jemand im Ensemble, der nicht so bekannt ist, der Damien Poitier, ich hoffe, spreche das richtig aus. Auf IMDb habe ich nur so kleinere Rollen gefunden, wo er mitgespielt hat. In Avengers, in anderen Games hat er auch mal mitgespielt. Ich glaube, der fällt so ein bisschen aus dem Raster raus. Was fällt euch sonst noch auf bei den Stars, die ich jetzt aufgezählt habe? Was haben sie alle gemeinsam?
Ja, Actionfilme.
Und sie sind verdammt alt.
Ja.
Also ganz, ja, so 90er-Film, ja.
Der Chuck Norris ist mittlerweile 83, der Danny Trejo ist 78, Danny Glover 76, Vanilla Ice ist der jüngste 55. Also es sind alles so alte, abgehalfterte Actionstars, die hier nochmal eine zweite Chance
machen. Aber im Trailer sehen sie alle irgendwie etwa so in dem Alter aus, wo sie in den 90er
sind. Ja, genau. Im Spiel sind sie alle so jung, wie sie in den 90er da waren. Das ist geil dran, ja. Und bevor ich erzähle, um was es im Game tatsächlich geht, zuerst noch der erste Eindruck, den du hast, wenn das Game startet, wirst du überhäuft von huren schlechten Zwischensequenzen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die Zwischensequenzen sind nicht in Realtime berechnet, sondern es sind abgespeicherte Videos, die abgespielt werden. Und die sind huren schlecht komprimiert. Du siehst wirklich überall so Artefakt und es ist irgendwie niedriger aufgelöst als das Spiel und es geht so nicht gut an. Die Animationen sind huren schlecht in den Zwischensequenzen. Lip-Sync passt überhaupt nicht zu dem, was sie sagen. Und die Schauspieler sind extrem unmotiviert. Das ist wirklich das Gefühl, die haben das Script in die Hand gedrückt bekommen, haben das vorgelesen in 5 Minuten und sind wieder aus der Booth gegangen. Vor allem der Chuck Norris. Ich weiß im Fall nicht, ob das der Chuck Norris ist oder ob das ein AI ist. Es klingt wirklich so robotisch. Und falls der Chuck Norris ist, helft dem Mann. Ich glaube, es geht ihm nicht gut. Aber es klingt wirklich so, als würde er einschlafen während dem Reden. Du musst dir vorstellen, du hast eine Zwischensequenz mit ihm. Er schießt umeinander. Er ist der Sheriff im Spiel. Er schießt umeinander und sagt so etwas in Richtung... Also, er sagt, und zwar in diesem Tonfall, «Let's kill those motherfuckers». Und seine Figur ist aber so voller Energie, schießt umeinander und es passt einfach null zu dem, wie er sich verhält und wie er sagt. Und die Scripts sind auch schrecklich. Du hast so Perlen wie «It's crime time, motherfucker». In jedem zweiten Wort kommt «Bitch» vor und allgemein, es ist einfach... Ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, es soll ja so ein bisschen trashig sein, so ein bisschen an die 90er-Jahre Trash-Action-Filme anschließen, aber... Das ist unfreiwillig trashy. Also, es ist so. ja, genau. Also mit dem wird man schon mal konfrontiert, wenn man das Spiel anfängt. Und jetzt, ihr habt ja auch den Trailer auch gesehen. Was hat ihr das Gefühl, was macht man in diesem Spiel? Was ist das Gameplay von diesem Spiel? Was würdet ihr sagen?
Ich habe jetzt gerade das Video drin, aber ich habe auch das Gefühl, aus dem Trailer hat es solche GTA-Vibes gehabt. Dann habe ich schon irgendwie gedacht, man ballert ein bisschen um, oder?
GTA Cyberpunk-Verschnitt, habe ich gedacht. Aber es ist sehr schwer, wirklich, wie du gesagt hast, das aus dem Trailer raus zu erkennen. Aber
es ist nicht das, was man erwartet.
Okay.
Sag ich schon mal. Mir hat es auch an GTA erinnert, aber ja. Es hat nichts mit GTA zu tun. Also es ist kein Open World oder so. Es ist ein levelbasiertes Spiel und es ist aufgeteilt in eine Singleplayer-Kampagne und eine Multiplayer-Kampagne. Aber in beiden Kampagnen machst du eigentlich das Gleiche. Im Singleplayer übernimmst du die Rolle von Travis Baker, gespielt von Michael Madsen, der zum Crime-Boss aufsteigen will von Rocky City. Und du musst eigentlich, du hast so wie eine Map und auf dieser Map hast du so verschiedene Gebiete, die von verschiedenen Gangs kontrolliert werden. Und dein Ziel ist, die Map einzunehmen. Du willst also der Crime-Boss werden, der alles kontrolliert, der den Drogenfluss kontrolliert, der am meisten Geld verdient und eben dafür musst du die gegnerischen Gangs ausschalten. Und Singleplayer-Kampagne ist lustigerweise so eine Roguelike-Kampagne. Wenn der Travis Baker stirbt, dann ist das Spiel fertig und du fährst bei No wieder an. Das finde ich noch recht speziell. Coole Idee, aber leider nicht so gut umgesetzt. Mhm. Weil auf dieser Map hast du die verschiedenen Gebiete und in diesen Gebieten hast du Missionen, die du kannst annehmen kannst. Du kannst fremde Gebiete reinnehmen und das ist dann einfach eine stumpfe Ballerei. Also musst du alle töten, die dort sind. Du musst deine eigenen Gebiete verteidigen. Das ist auch eine stumpfe Ballerei. Und das Spannendste sind Raubzüge, die du kannst machen. Du kannst also Banken ausrauben. Du kannst gegnerische Gangs ausrauben oder irgendwelche, wie sagt man, Models, also Läden ausrauben und so weiter und so fort. Das Problem ist, jede Mission spielt sich genau gleich. Das Spiel gibt dir die Möglichkeit, so stealthy reinzugehen, dass du dich nicht mehr bemerkt. Aber das Problem ist, wenn du einen falschen Schritt machst, eskaliert alles. Das ist wirklich fertig. Ein Beispiel, ich habe jemanden im Stealth-Modus umgebracht, seine Leiche war irgendwo am Liegen gewesen. Ich bin mindestens 252 Meter weiter weg. Jemand auf der anderen Seite der Map entdeckt die Leiche und plötzlich wissen alle, wo ich bin. Und alle stürzen sich auf mich und mein Team. Es ist wirklich so ein falscher Schritt und es artet in der Ballerei aus. Ich konnte tatsächlich keine Mission im Stealth-Modus abschliessen. Ich bin immer in dieser Ballerei gelandet. Und darum sind die Missionen so eintönig. Es ist wirklich immer genau das Gleiche. Und im Multiplayer übrigens genau gleich. Du hast die gleichen Maps im Multiplayer, die du im Singleplayer hast. Und die spielst halt dort auch. Und Story, also es gibt eigentlich wie keine Story in dem Sinn. Aber du willst Crime-Boss werden, ab und zu gibt es so ein bisschen die lustigen Zwischensequenzen. Aber die Story hilft dir auch nicht, irgendwie Langzeit motiviert zu bleiben bei dem Ganzen. Viele tun das wie etwas, was du ausprobieren
willst. Ich meine, das ist mir wirklich nur aus dem Kuriositätsfaktor wirklich ausprobieren. Und, ja. Und es sieht wirklich genauso nach einem Game aus. Du spielst eine Stunde, weil genau, es hat genug lustige Leute dabei, um es kurz anzuschauen. Aber das, eben genau, es sieht wirklich aus, das Gameplay ist einfach langweilig. Das Ballern sieht jetzt nicht irgendwie mega geil aus. Und mit dem irgendwie lebt es und stirbt es ja, oder? Wenn das nicht witzig, wenn das nicht spaßig
ist. Genau, das ist das Problem. Das Ballern fühlt sich nicht gut an. Die Bewegung fühlt sich komisch an. Das Zielen ist komisch. Ich weiß nicht, ob es vielleicht für Controller optimiert ist. Ich habe es mit Maus und Keyboard gespielt, aber es fühlt sich nicht richtig an. Vor allem mit irgendwie der Shooter, den ich vor dem gespielt habe, ist Apex Legends, den ich während unserem Playground Cup gespielt habe. Also ich habe nicht selber mitgemacht, aber ich habe es gespielt. Und im Vergleich zu dem fühlt es sich wirklich extrem scheiße an. Zu schiessen und zu bewegen und es macht einfach keinen Spass. Und eben, weil alles in einer Schiesserei ausartet, ist es ein Problem, dass die Schiesserei nicht Spass macht. Das ist halt, ja.
Ja, das ist ein Problem, ja.
Ja, genau.
Vor allem, ich hatte auf Twitter noch so ein Fail-Video, also so ein Glitch gesehen. Und ich glaube, ich sehe jetzt gerade im Video, das war vermutlich wirklich Kim Basinger, der dort steht.
Das war Kim Basinger, ja.
Und sie steht einfach dort mit so einem Brett vor der Brust, oder so einem Notizding. Und dann irgendwie, wahrscheinlich auch nicht gestreamt. Und dann glitscht es einfach und du siehst einfach ihre Brüste.
Also voll modelliert mit Texturen und so. Das ist ein Glitch.
Ja, eben, ja. Also weißt du, irgendwie fragst du genau, warum haben sie denn, also warum haben das modelliert, wenn es ja nicht vorkommt und ja, weiss die das. Aber es passt zum Game. Ja, dann wird einfach auch wie ein Game, das ganze Geld ist ausgegeben für die berühmten Leute, weil die werden nicht wenig kosten. Der Trejo, genau. Der Danny Trejo, der ist ja immer noch ein sehr grosser Schauspieler.
Die werden ziemlich teuer gewesen, ja. Und apropos Bugs, der Online-Modus, ich habe jetzt nur mit fremden Leuten gespielt und das ist die absolute Hölle. Ich bin wirklich eine halbe Stunde, drei vierte Stunde dran gewesen, bis ich überhaupt in ein Match reingekommen. Es hat mich immer wieder rausgekickt. Nachdem ich dann mal drin war, hat es geklappt. Dann haben wir ein paar Missionen können machen. Aber wirklich, wenn ihr das mit Freunden spielt, würde ich es nicht empfehlen. Wenn ihr irgendwie Freunde habt, die das trashige Spiel auch lustig finden könnten,
dann müsst ihr neue Freunde suchen.
Ja, genau, dann vielleicht neue Freunde suchen. Ja. Was ich muss sagen, es hat aber coole Musik. Das muss ich sagen, so geile 90er-Jahre-Musik. So Bombfunk MCs, Freestyler spielt aber so weniger. Das passt irgendwie zum Vibe
vom Ding. Freestyler.
Ah, grossartig. Ja, so, ja. Was ich meine, kurz, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, es könnte witzig sein, oder? Mhm. Aber genau, das ist einfach wirklich einfach so ein.
Ja. Wenn es im Game Pass wäre, wäre es ein gutes Spiel, weil das kannst du dann mit Freunden spielen. Aber leider gibt es das nicht im Game Pass. Es kostet 40 Franken, glaube ich, oder 30. Also es ist nicht Vollpreis, zu Recht. Es sollte aber die Hälfte von dem kosten, oder 10 Franken bei dieser Qualität, finde ich. Und bei diesem Umfang eben. Der Umfang. Du machst immer wieder das Gleiche, es sind immer wieder die gleichen Maps, also du hast nicht mega viele Sachen, die du kannst machen. Es ist erhältlich für PC. Für Konsolen hat es eigentlich auch am Dienstag so rausgekommen, aber es ist irgendwie insgeheim verschoben worden auf unbekannte Zeit.
Alles gute Zeichen.
Ja.
Also dann von einem Trash-Fire zum nächsten und mach noch ein kleines Päuschen, dann kommen wir zurück mit Super Mario Bros. Und gut, wir gehen jetzt eigentlich zurück in die 90er. Es passt völlig zusammen, oder? Und genau, ja, wir melden uns kurze Pause wieder zurück mit Super Mario Bros. Willkommen zurück zu unserem grossen, unserem Hauptteil. Das Beste spart man sich ja immer für den Schluss auf, das haben wir auch gemacht. Und das genau, wir haben das vor. es ist super cool. Ja, nächste Woche läuft ja der neue Super Mario Bros. Der Movie da im. Der super, ich weiß immer noch nicht, wie die genauen Titel sind. Egal, der neue Super Mario Film läuft nächste Woche im Kino. Und wir haben das vorbereitet, zum Beispiel darauf einstimmen. Weißt du, damit wir einfach schon dort sind. Mit etwas Vergleichbarem, oder? Mit dem ersten Super Mario Bros. Film, den es gegeben hat. Im 93. Und ja, genau, bevor wir einsteigen, weil es gibt nicht nur interessante Film selber, sondern auch wirklich auch das Drumherum, wo wir dann auch ein bisschen wieder drüber reden. Vielleicht aber einfach mal bei euch. Habt ihr den, also erstens, habt ihr ihn schon mal gesehen, bevor wir ihn jetzt geschaut haben und wann habt ihr ihn gesehen? Tommy, du vielleicht zuerst?
Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe immer davon gewusst und verschiedene Szenen aus YouTube-Dokus kennt, aber den ganzen Film habe ich nie geschaut.
Du, Luca?
Ja. Sorry, wenn ich gerade unterbreche, ich höre die ganze Zeit das Huren Rauschen.
Ja, das ist eben bei der Michelle. Ich hoffe dann, dass ich das...
So. Also mein PC...
Der Tisch rauscht.
Nein, es ist, ich habe den PC auf dem Tisch und da übertreibt sich auf mein wunderbare Tischmikrofon.
Und ach so, okay.
Wenn ihr das Audio hört, hoffentlich hört ihr es nicht. Und sonst hört ihr nicht genau hin.
Genau. Sorry, dass ich jetzt kann ich nicht mehr weg. Ich bin
penetrant der Rauschen.
Ich habe den Film als Kind gesehen und ich habe damals schon gedacht, das ist irgendwie hure weird, aber ich habe ihn auch verdrängt nachher wieder.
Aber du hast ihn als Kind, als er rausgekommen ist, gesehen?
Ja, also erst mal in der Videothek damals noch, wo man noch Videokassetten ausgeliehen hat, habe ich den gesehen als Kind, Super Mario und Luigi, oder? Und du schaust das Cover an und denkst, geil! Und dann haben wir es ausgeliehen, überhaupt nicht gewusst, was uns erwartet, geschaut und wirklich die ganze Zeit gedacht so, hä? Aber hä? So, dann habe ich ihn wieder zurückgebracht und nie wieder darüber geredet.
Okay, und bei dir, Michelle?
Nein, ja, vor ein paar Wochen haben wir eben davon geredet, dass das jetzt quasi der erste Super Mario ist. Und dann hat es im Kollegenkreis geheißen, nein, es gibt ja schon den einen. Michel, den musst du unbedingt schauen, aber beschwer dich nicht bei mir. Du wirst die Zeit nie mehr zurückgewinnen. Und ich habe gesagt, okay, dann schauen wir den.
Okay. Ja. Das heisst, du hast auch nicht mal von dem Phänomen gewusst. Weil nein. Nein, ich bin wirklich mit dem aufgewachsen. Ich bin im Kino geschaut. Ich habe das sicher schon erzählt. Und mir ist es gleich gegangen wie am Luca. ich bin im Kino gegangen mit dem Bruder, mit Elfi bin ich da, glaube ich. Und ich bin einfach zunehmend verwirrter. Und findest du am Anfang, sind wir in falsche Saal hineingelaufen? Dann aber, nein, die heißen Mario und Luigi. Und das ist dein Name. Und vor allem am Anfang kommt ja der Sound. Von dem, wir werden schon richtig sein, aber... Ja,
was passiert da?
Was passiert da? Nein, es ist... Der Film ist wohl auch der Grund, warum es lang keine mehr so Verfilmungen gibt von Nintendo. Und bevor wir genau eben wirklich zu unseren Eindrücken kommen, haben wir gedacht, erklären wir vielleicht einmal, wie wir aufarbeiten, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Film so komisch geworden ist, wie der überhaupt entstanden ist. Und das ist eine recht turbulente Geschichte. Und ich glaube, wenn man die weiss, dann versteht man auch so, okay, darum ist das ein Clusterfuck geworden. Ich bin auch noch unterhaltsamer. Aber ich meine, genau, Luca, willst du vielleicht mal so in den Überblick bringen, was dort wirklich alles passiert ist?
Oder die wichtigsten Sachen? Super Mario Bros. 1993. Also, ich glaube, klar für uns alle, ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, aber die desaströse Produktionssaga im Hintergrund, die ist noch viel verrückter und die muss man unbedingt erzählen und kennen, sonst hat man den Film als Ganzes wirklich auch noch nicht ganz erfasst. Es ist eine Story, die von Streits geht, über Trunkenheit am Set bis zu fast tödlichen Unfällen. Es ist wirklich alles dabei und eigentlich hätte das alleine schon einen Film verdient. Wir sind Ende 1980er, Anfangs 1990er. Nintendo ist eines der vielleicht sogar das erfolgreichste Game-Unternehmen der Welt. Der Konsolenmarkt ist mit der Super Nintendo wieder voll am Boomen. Und das Gesicht von diesem Erfolg ist natürlich der Super Mario. Und darum beschließt Nintendo auch, ja, hey, ein Kinofilm soll her. Nur Nintendo ist ja kein Filmstudio. Das heisst, die Filmrechte müssen irgendwo verkauft werden an ein Studio, das das dann für Nintendo soll machen soll. Und die Suche ist tatsächlich am Anfang schwierig. Alle kommen natürlich mit vielen Ideen, mit Millionen Deals und so, um die Filmrechte von Nintendo zu bekommen, weil alle wollen einen Super Mario-Film machen. Aber wie gesagt, Nintendo geht super gut, Geld brauchen sie nicht, ihnen geht es mehr um kreative Kontrolle, sie wollen können mitreden, wie der Film gemacht wird. Und das wollen halt Filmstudios in Hollywood nicht. Also hat Nintendo irgendwann mal gefunden, hey, wir umgehen den Hollywood-Sumpf, wir geben Filmrechte an unabhängige Filmemacherinnen und Filmemacher und können dann dort mitreden. Und dann hat man auch zwei Produzenten gefunden, den Jake Everts und den Roland Joff. Das sind eigentlich Filmregisseure, die haben tatsächlich sogar eine Oscar-Nomination bekommen für The Killing Fields. Das Problem, oder ich sage mal unter Anführungs- und Schlusszeichen, das Problem ist, dass sie eben eher bekannt sind für eben düstere Filme, Kriegsfilme, für so etwas, wo man einen Oscar bekommt. Und jetzt sollen sie plötzlich einen Super Mario-Film machen. Aber Nintendo hat gefunden, hey, Wir wollen Super Mario ein bisschen erwachsener machen, ein bisschen edgier. Das würde ein grösseres Publikum anziehen als einfach nur ein Kinderfilm.
Sind aber wie der Sonic, sind wie Sega und ja. Sonic, weil der so edgy war, haben sie einfach gefunden. Wir brauchen auch einen Edge.
Genau. Und ja gut, okay, dann haben wir Produzenten gefunden, und wo den Film machen würden und auch Vertreiber und so weiter. Das Nächste, was man braucht, ist natürlich ein Drehbuch, beziehungsweise, nein, sorry, jetzt hast du eigentlich auch noch Regisseure. Und ich werde jetzt die Story nicht komplett ins Detail erzählen, weil dann wären wir jetzt eine Stunde über alle Details am Reden, was vorher zum Reden. Es ist wirklich verreckt, aber einfach mal so viel. Man hat ein Regie-Ehepaar gefunden, Rocky Morton und Annabelle Jenkel. Die haben nämlich auch gefunden, ja, Super Mario, so edgy, erwachsen, das klingt doch gut. Die haben dann aber auch noch die Idee gehabt, wieso machen wir es nicht auch noch bizarr, ein bisschen weird, ein bisschen artsy-fartsy. Die sind dann sogar quasi mit der... Wieso nicht? Oder? Das ist nur die grösste Videospielfigur von der Welt und man will ja nichts mit dem Hollywood-Sumpf zu tun haben. Nintendo hat zu dem Zeitpunkt zwar schon ein bisschen angefangen Bedenken haben, ob die zwei wirklich die richtige Wahl sind, aber schlussendlich hat man dann gleich eingewilligt. Und eben, der nächste Schritt ist dann das Drehbuch. Und auch da ist man wieder über Fassungen und Versionen drüber gegangen. Man hat Leute angestellt, man hat Leute wieder entlassen, man hat wieder neu angestellt, die haben rumgedoktert, die haben wieder entlassen und so weiter. Es ist eine riesige Story dahinter. So zusammenfassend, wir sind die Versionen von diesen Drehbüchern sind immer wieder auch neue Filmgenres gewesen. Also ich habe irgendwie etwa 7 oder so gezählt, aber ich gebe jetzt auch da wieder nur... Zusammenfassung, was das ist. Hey, wenn ihr die Genres hört, die werden sagen, was hat das bitte mit Super Mario zu tun? Also, wir sind von Rayman.
Es fängt an mit Rayman.
Dann haben wir eine Komödie. Ist aus Rayman eine Komödie geworden mit Rayman? Dann ist es ein düsterer Science-Fiction-Thriller geworden. Dann ist es ein Actionfilm geworden, à la Die Hard. Also stirb langsam.
Das hätte ich gerne gesehen. Das
hätte ich gerne gesehen. Und dann ist es aber wieder zurück zu einem düsteren Science-Fiction-Abenteuer geworden. Und das Verrückte ist, irgendwo in all diesen Fassungen muss das goldene Drehbuch gewesen sein. Die goldene Geschichte, weil eins von diesen Drehbüchern hat dann tatsächlich Schauspielgrösse und Legenden wie Bob Hoskins, John Leguizamo und Dennis Hopper. Also in den 90er Jahren natürlich alles riesen Grösse, der Oscar nominiert und was weiß ich, haben zu diesem Projekt zugesagt. Also irgendwo ist das goldene Drehbuch gewesen. Und ja, und zu dem Zeitpunkt hat jetzt alles eigentlich super aufgeleistet geschehen, oder? Wir haben Produzenten, wir haben Regisseur, wir haben das Drehbuch, Schauspieler. Was kann jetzt noch schief gehen?
Alles.
Alles.
Wieso frage ich? 2 Monate vor Drehbeginn haben dann die Produzenten plötzlich dann doch gefunden, hey shit, ist der Film nicht doch ein bisschen zu dark? Und hey shit, ist das wirklich mit dem Regie-Ehepaar, die wirken ein bisschen überfordert mit dem ganzen Projekt. Ist das wirklich eine gute Idee gewesen? Und das war der Moment, wo sie gefunden haben, sie müssen den Fehler korrigieren und haben dann alles noch schlimmer gemacht. Sie haben dann einfach jemanden angehört, der das Drehbuch nochmal überarbeitet hat. Und sie haben aber Cast und Crew nichts davon erzählt. Sie haben das heimlich machen lassen. Und gute dann Idee. Am Tag, wo der Dreh... Hä?
Gute Idee,
gell? Und dann am Tag vom Drehbeginn, wo alle zusammengekommen sind, sind natürlich alle völlig aus ihren Wolken gefallen und haben gefunden, hey, shit, das ist nicht das, was ich unterschrieben habe. Das ist nicht für das Projekt, wo ich gekommen bin. Also haben die Produzenten wieder quasi müssen das rückgängig machen, was sie da verboxet haben. Aber der Drehbuchautor, der das Drehbuch eben nochmal überschrieben hat, ist plötzlich nicht mehr verfügbar gewesen. Dann hat man wieder andere müssen wiederholen. Auf jeden Fall, ein riesen Chaos. Man hat eigentlich das Drehbuch jeden Tag wieder neu umgeschrieben. Man hat es irgendwie versucht anzupassen. Es ist das ultimative... Nein. Das ultimative Fiasko ist noch nicht mal gekommen. Das ist jetzt
aber das ist schon, Vorgeschichte gewesen. Der Ding ist schon, es gibt ja den Artikel, wir können vielleicht auch verlinken, wo ja. Man das mal aufgearbeitet hat. Und dort dann auch, was der bleibt, bevor es überhaupt losgeht, ist eben, wie du das gesagt hast, X-Wechsel. Also weißt du, von kompletten Stilwechseln, so viele Personen, die involviert sind, aber offenbar ist einfach immer überall noch ein bisschen etwas döchterlet wurde. Es ist nicht so, dass man immer einen Cut und etwas neu gemacht hat. Ich glaube, man hat immer noch etwas mitgenommen und es ist einfach so ein komisches mutantes Monstrum schlussendlich geworden und eben, wie erwartet auf einer Art ist es einfach beim Dreh weitergegangen so.
genau. Weil es eigentlich, wenn man das Gefühl hat, das ist ja eigentlich schon die Story, nein, der Dreh selber ist dann einfach wirklich noch viel schlimmer geworden. Es hat natürlich, niemand hat mehr ein Wort miteinander geredet, alle haben Streit miteinander gehabt, die Schauspieler haben sich gar nicht mehr erst bemüht, irgendwie das Drehbuch auswendig zu lernen, weil es ist eh ständig geändert worden. Die zwei, wo der Iggy und wie heissen die zwei, einfach die zwei Goons quasi spielen, die haben einfach alles improvisiert am Set.
Weil gesagt, die sind aber noch gut gewesen.
Die sind noch super, die haben noch
so
guten Teil gehört.
Zeit so.
Ja. Und der Bob Hoskins und John Leguizamo, wo eben der Mario und der Luigi spielen, die haben das offenbar so sehr gehasst an diesem Set sein, dass sie einfach dauerbetrunken waren. Die haben sich jeden Tag die Lampe gefüllt, um sich irgendwie erträglich zu machen. Wahrscheinlich ist eben genau dann bei einem von diesen Stunts, bei einem Autounfall, hat dann der John Leguizamo so einen krassen Unfall gebaut, besoffen, dass der Bob Hoskins sich irgendwie im Finger gebrochen hat. Der Dennis Hopper, der Bösewicht vom Film, hat scheint wegen dem unprofessionellen Verhalten am Set einen legendären 3 Stunden Zusammenschiss allen gegeben. Und am Schluss haben sogar die Produzenten noch mal müssen eingreifen müssen, um einem Regie-Ehepaar wirklich so aufzwingen, etwa ab 2/3 vom Film, so, hey, der Mario und der Luigi müssen endlich mal ihre blaue und rote, also ihre rot und grüne, Jumpsuit anhaben, sonst wäre das auch nicht passiert. Und das ist nur ein Teil, die Crew hat es noch viel schlimmer gehabt. Die haben irgendwie völlig unterschiedliche Anweisungen bekommen von dem Regie-Ehepaar. Der Mann hat gesagt, mach grün, dann ist die Frau und hat gesagt, mach rot. Eben alle im Streit. der Mann hat dann einem Statist sogar mal heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet, weil er gefunden hat, der Statist sei nicht dreckig genug. Und ein Stuntman hat Feuer gefangen und ein Crewmitglied hat einen fast tödlichen Stromschlag erlitten an einem Tag. Also es ist wunderbar bunt zu und hergegangen bei diesem Film. Und irgendwann einmal am Schluss ist tatsächlich ein Film zustande gekommen. Natürlich Drehzeit überzogen, Budget überzogen, Reshoots hat man einfach gemacht ohne Regie, weil man hat so fest Schrei gehabt miteinander, dass man einfach gar nicht mehr miteinander geredet haben. Was ich nicht herausgefunden habe, ich habe wirklich das Internet abgesucht, ich habe nicht herausgefunden, wo das Endprodukt gestanden ist, warum Nintendo das immer noch durchgewunken hat und ins Kino gebracht hat. Warum Nintendo nicht einfach die Reissleine gezogen hat, à la Warner Brothers mit Batgirl, quasi gesagt hat, hey, schreiben wir es von den Steuern ab, wir bringen den Shit nicht. Ich weiss nicht, wie Nintendo am Schluss sich durchgerungen hat, das, was rausgekommen ist, ins Kino zu bringen. Ist verrückt.
Ich habe wirklich ein Mysterium und ich glaube auch Nintendo ist zu dem Unternehmen geworden, wo sie heute sind, so extrem protektiv, wenn es um ihre IP geht, unter anderem auch wegen dem Film, weil der so schief ist gelaufen. Ich glaube, es wäre heute unvorstellbar, dass Nintendo so etwas würde absegnen. Also schon, die haben ja beim neuen Film, sie wirklich von Anfang an alles können mitreden und mitentscheiden. Das ist ja wirklich krass, wenn man zurückdenkt, dass Nintendo, das Unternehmen, das wir heute kennen, in den 90er Jahren so ist umgegangen mit ihrer grössten IP, mit dem Mario. Das ist absolut unverständlich.
Sie hätten es vielleicht einfach in der Mitte können treffen können. Jetzt sind sie der totale Stasi-Konzern, der einfach alles kontrolliert. Wirklich alles. Da gibt es nichts. Und wir schleifen alle, die irgendwie nicht spuren. Und ich glaube, eben genau damals, vermutlich, eben, da kann man ja nur spekulieren, oder? Aber du kennst die Prozesse nicht so ganz. Du bist einfach, und dann findest du vermutlich eben den Moment nicht mehr, um es dann irgendwie zu stoppen, weil du dann gleich schlussendlich viel Geld investiert. und vor allem grosse Schauspieler drin. Und dann eben, vielleicht. Dann macht den los halt irgendwie, oder? Dann, ja, ich nehme auch an, das ist, hat man sicher auch gestritten dort, aber ist vielleicht dann einfach schon zu weit gewesen. Aber ich meine, ich bin froh drum. Also, ich meine, das ist schon ein Erlebnis. Und ja, eben vielleicht einmal einfach der erste Druck. Wie haben Sie es denn jetzt gefunden beim ersten oder beim zweiten Mal? Hey. Vielleicht bei dir, Michel. Und was willst du sagen?
Ja, genau, noch schnell Punkt. Ich habe noch ein anderes Video gesehen, wo das die ganze Thematik aufgerollt hat und dort sind noch ein paar Namen gefallen, wegen der Schauspieler, die im Spiel waren, ja. Um den Mario zu spielen. Das finde ich auch noch erwähnenswert, was da für Leute auf dieser Liste sind gestanden. Der Dustin Hoffman ist einmal im Gespräch gewesen. Das war noch bevor das erste Script ist gestanden. Der hat von sich aus gesehen, der wollte ihn spielen. Nintendo hat ihn aber nicht gern gehabt und hat gefunden, nein. Dann der Danny DeVito ist angefragt worden. Der hat aber abgelehnt, weil das Script noch nicht gestanden ist. Und stell dir vor, der Danny DeVito als Mario, das wäre hure geil. Das wäre so der perfekte Match, gell? Der Tom Hanks war einmal im Gespräch. Sorry?
Ja, genau, der Tom Hanks hat als
Tom Hanks, genau. Der war aber zu teuer gewesen, zu dieser Zeit und hat ein paar Flops gemacht. Also zwei, drei Flops, die nicht gut gelaufen sind an der Kinokasse. Und dann haben sie gefunden, nein, lieber nicht, zu teuer und Flop gefahren.
Blöd, wollen genau. Wir nicht einen Flop machen.
Ja, nein, genau. Und für den King Koopa ist der Arnold Schwarzenegger im Gespräch.
Das war so geil.
Und der Michael Keaton. Also wir hätten noch einen ganz anderen Film können bekommen, wenn das alles wahr wäre worden. Es ist absolut das absurd, wirklich.
Oh mein Gott. Also, ja, Michel, ich muss sagen, wie ist denn du, nachdem du es noch nie gesehen hast, noch nicht einmal so lange von dieser Saga gehört, wie hast du es gefunden? Was ist das dein Eindruck?
Also, ich muss sagen, so gesamthaft finde ich das Allerschönste an dem Ganzen, dass bevor der Film überhaupt im Gespräch war, haben ja schon sehr viele Leute die Idee gehabt, um einen Super Mario-Film zu machen, um generell ein Game irgendwie animieren, verfilmen. Und man war immer dagegen gewesen, wenn man Angst hatte, dass es so in die Hose geht. Und der erste Film, der es dann tatsächlich schafft, ist der. Und dann denkst du so, wow, er hat ja absolut den Start angelegt für alle, die finden, ah, mal, jetzt können wir es besser machen. Also ich glaube, der hat definitiv
geholfen, zum Hemmschwellen überwinden.
Ja, voll. Also ich finde, wenn alle Angst haben zuerst und dann kommt der Sohn starten, dann bist du so, ah gut, ja gut, also schlechter können wir es jetzt nicht mehr machen. Und dann hat es angefangen mit den Verfilmungen.
Aber wie hast du ihn gefunden?
Ich muss sagen, ja, am Anfang startet es ja wirklich so, dass man das Gefühl hat, man sucht ein bisschen die Sachen raus, wo man weiss, ah, das kommt wirklich auch aus dem Game. Und man versucht wirklich auch irgendwie, um da miteinander zu vereinbaren. Und irgendwann merkst du einfach, du gibst dir, glaube ich, bei der Hälfte ist es völlig auf. Du denkst, okay, ja. Ich muss es jetzt einfach so über mir gehen lassen. Es ist nicht mehr Super Mario, es sind nur noch Namen. Und wenn auch irgendwie eine Prinzessin nicht Prinzessin Peach ist, sondern es ist eine Daisy genommen worden. Und man hinterfragt gar nicht, warum jetzt da genau so ist. Man schaut einfach und ist immer wieder überrascht. Nach 5 Minuten schon, habe ich jetzt da wirklich gesehen? Ich musste sehr oft auch Ritterspulen, ob ich da jetzt richtig mit überkommen habe. Auch gerade, weil irgendwie Donkey Kong ist ja eine Frau und irgendwie auffällig, abstrus, gar nicht richtig eingeleitet. Sie kommt einfach mal vor. Da denkst du so, hey, habe ich da jetzt richtig
mitbekommen? Du meinst die grössere, festere?
Ja, genau. Das ist der Donkey Kong! Das habe ich noch gar nicht
gemacht! Jetzt, wo du das sagst, habe ich auch gerade so ein Haarerlebnis.
Ich glaube es im Fall nicht.
Ich weiß nicht, aber es ist so ein bisschen an der
Art. Sie heisst ja Big Bertha. Sie heißt Big Bertha und in dem Spiel...
Das ist der Vogel?
Cheep Cheeps, die Fische. die aber unter Wasser sind, die roten. Und in den Games gibt es aber einen riesen Fisch, der vorkommt. Und der heisst auch immer Big Bertha in den Spiels. Also ich,
oh mein Gott. Yeah. Ja gut, aber nehmen sagen ja nichts. Der Koopa ist ja auch eigentlich der Bowser.
Ja, also aber dort ist der Name, nachdem ich es recherchiert habe, zumindest, genau, weil der Bösewicht ist der King Koopa. Und irgendwie, der hat mich auch völlig verwirrt, weil ich nicht gewusst, dass das offenbar auch der Bowser dass der auch so heisst.
Ja, und Goombas sind ja irgendwelche Echsen im Film. Und eigentlich sind ja Goombas die Pilzli. Ja. Und der Pilz, der vorkommt, ist eigentlich der König. Also es ist so ein bisschen, man hat alles genommen und irgendwie, glaube ich, in den Topf hineingeworfen, ein bisschen geschüttelt und dann einfach alles irgendwie rausgegriffen.
Also die Story ist, vielleicht zum schnell, also wenn jemand willst, zusammenfassen, okay, um was geht es in diesem Film? Es geht darum, dass vor 20, nein, wie viele Millionen, einfach wo Dinosaurier, 65 Millionen, ja, keine Ahnung, wo ja. Dinosaurier ausgestorben sind, der Meteorit, der auf der Erde eingeschlagen ist, hat nicht einfach nur Dinosaurier ausgelöscht, sondern eine zweite Paralleldimension verursacht. Und in dieser Paralleldimension haben Dinosaurier überlebt und sich zu Menschen weiterentwickelt. Also im Sinne von, in dieser Paralleldimension stammen die Menschen nicht von Affen ab wie bei uns, sondern von Dinosauriern. Let that sink.
Wieso?
Und jetzt ist... Why? Whatever. Es geht nicht einmal um Dinosaurier eigentlich in Super Mario. Also das sind ja Schildkröten und Fische. Keine Ahnung was. Das ist keine Ahnung, warum es jetzt Dinosaurier. Aber okay. Und im Film hat irgendwie der Split. Also das Ziel vom Bösewicht, siehst du, das ist sehr schwierig, da schon auf den roten Faden zu kommen. Der King Koopa, der Bösewicht von dieser Paralleldimension, will die zwei Dimensionen, unsere Dimension und ihre Dimension, miteinander verschmelzen, weil bei ihnen ist alles voller Fungus und Dreckig und Keim und überhaupt und so. Und das ist scheiße. Und er will, und überhaupt ihre Paralleldimension besteht nur aus Manhattan-Stadt und der Rest ist Wüste. Dino-Hatten. Der Rest ist Wüste, also will er die zwei Dimensionen miteinander verschmelzen. Und das passiert, wenn er einen Splitter von dem Meteorit, der auf der Erde abgestürzt ist und jetzt in unserer Dimension gelandet ist, aus Gründen, wieder mit dem ursprünglichen Meteorit vereint. Warum man das nicht schon vorher gemacht hätte, also beziehungsweise warum ein Splitter?
Das wird dann schon zu kompliziert.
Whatever. Man muss es nicht verstehen. Es ist ja so, wie es ist. Das ist mehr oder weniger. Und
Daisy Story, hat den Meteorit um den Hals.
Genau, sie als Baby. Also sie ist jetzt in Manhattan und ist eigentlich aus der ursprünglichen, also aus dieser anderen Dimension, aus dem Dino-Hatton quasi entstammt sie und ist in unsere Dimension geschmuggelt worden.
Quasi. Ah, von der Mutter, genau. Ihre Mutter hat sie übergeschmuggelt. Wo sie noch in einem Ei war.
Genau. Eier, die Menschen schlüpfen ja aus Eier, weil es eigentlich von Dinos ist.
Natürlich. Genau. Das ist eigentlich der Plot. Genau, der fängt eben in New York an. Ist ein typischer 90er-Jahre New York. Und sie kommen dann eben in die... So nach 20 Minuten vom Film, geht ja auch noch lang, kommen jetzt dann in die Welt über und dann hast du das Gefühl, jetzt kommt sicher die Super Mario-Welt. Nein. Es kommt irgendein Demolition-Man-Welt.
Es ist Science-Fiction und überall wird sich abgeschlachtet und irgendwelche komischen Wesen. Ich habe mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, so ein bisschen Star Wars-Figuren-mässig, weil Menschen und Echsen und irgendwie, dass es so ein bisschen... irgendwas kombiniert, was überall
auffindest. Ich finde es noch lustig, dass beim neuen Super Mario-Film ist ja der Plot eigentlich genau gleich am Anfang, also bei dem, der jetzt nächste Woche rauskommt. Der Mario lebt ja in New York und ist dort auch Klempner und gelangt dann in eine Parallelwelt. Aber dort ist halt Parallelwelt wirklich cool. Gamewelt und nicht irgendeine dystopische Fallout-Welt, die von einem Pilz irgendwie versucht regiert wird. Nein, nicht quasi regiert, aber so. Apropos der Pilz, hat mich an The Last of Us erinnert. Überall sind so grusige Pilzstrukturen und die Welt wird von diesem Pilz dominiert. Und so. Vielleicht ist Last of Us von dem inspiriert worden, wer weiß.
Well, who knows? Hochaktuell. Genau. Film. 1993 wie heute immer noch hochaktuell.
Mir ist wirklich reingekommen, ich glaube, vor der Demolition Man ist aber glaube später. Aber mir ist wirklich so reingekommen, als hätte die Demolition Man gedreht und dann gefunden, komm, jetzt sind wir schon da. Und vor allem dort, wo die Demolition Man in dem Untergrund sind, wir sind jetzt schon mal da, komm, dann könnte man den Super Mario Film auch noch drehen. Man hat genau die gleichen Vibes. Irgendwie, die Welten sind gar nicht so unterschiedlich, weil Manhattan ist echt dreckig und ist ja zu dieser Zeit auch eher noch gewesen. Und da ist es einfach auch so. Und wirklich, völlig absurde Story irgendwie. Es ist alles absurd. Ich habe nur absurde Sachen notiert.
Also, ich habe probiert, am Anfang habe ich wirklich recht viele Notizen gemacht, so was passiert jetzt ein bisschen, um den roten Faden an. Mhm. Und das, irgendwann mal habe ich es einfach wirklich aufgegeben. Ich dachte, das passiert einfach nur noch random Shit. Das macht gar keinen Sinn.
Aber schön finde ich immer, wie der Mario als Klempner immer mit seinen Skills quasi den Held darf spielen. Also er muss ja, überall, stimmt. Muss er wirklich als Klempner arbeiten, damit er irgendwo weiterkommt und damit etwas geflickt wird und damit er irgendwelche Bösewichte kann umbringen und so. Also das finde ich aber mega schön. Es ist so ein bisschen,
Ding ist, in den Games ist es ja scheißegal, dass er Klempner ist, oder?
Ja,
in den Games also, springt er ja so einfach auf die Köpfe.
Und
ja. Springt er ja, auf die Köpfe von der Gumbas. Und, ja, genau. Und hier sieht man, dass sie vielleicht eins oder zweimal springen, also Gumpen, und sonst laufen sie einfach normal. Und das ist einfach, ja, schade. Es hat die geile Schuhe gegeben, die habe ich cool gefunden. Mhm. Die Schuhe, die sie fliegen
können. Aber ja, mit den Jetpack-Schuhe.
Ja, genau. Ja. Das ist so ein bisschen in die Richtung gegangen, aber es ist relativ wenig Jump'n'Runs gesehen.
Also schön habe ich übrigens auch gefunden, der Pilz, der ja überall alles dominiert, der hat mich schon ein bisschen daran erinnert mit diesen Level-Up-Pilzli und diesen Growing-Pilzli, weil der Pilz hat ihnen ja immer geholfen. Also sie können auf die drauf jumpen und sind weitergekommen oder haben es als Schutzschild können benutzen. Es hat schon ein bisschen was vom Game gehabt.
Trust aber the Fungus, haben sie gesagt.
Es ist so geil. Es ist wirklich wie wenn du irgendwie keine Ahnung hast von Super Mario und du weißt nur so die vier Bullet Points. Das ist ein Klempner. Und dann gibt es irgendwie, er hat irgendwie einen Freund, so einen Dino. Und sie haben rot-weiß. Ja, den Namen wissen wir nicht. Oh, sie heissen nur Mario. Okay, wir nennen sie den Nachnamen auch Mario. Der eine heisst so Mario Mario. Und der andere heisst Mario Luigi.
Und das ist. Luigi Mario, nein, Luigi. Es macht Sinn. Ich habe im Fall darüber nachgedacht. Jetzt sehe ich gedacht, wer ist auf die dumme Idee gekommen, dass der Mario mit Nachnamen Mario und Vornamen Mario heisst? Mario Mario. Aber sie nennen sich ja die Super Mario Brothers.
Ja, es macht Sinn. Und der Ding, der Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Mario, hat übrigens auch unabhängig vom Film bestätigt, dass sie beide zum Nachnamen Mario heissen. Also ich glaube, der Input ist sogar von Nintendo gekommen.
Okay,
das Wort ist der Kunde von ihnen selber perfekt.
Ja, so dumm, ey. Was habe ich mir noch.
Aber der Yoshi ist ja auch. Der spielt ja irgendwie auch eine Rolle. Und irgendwie ist er einfach nur ein kleiner, herziger Dinosaurier, der nicht reden kann.
T-Rex-Baby, ja.
Ein T-Rex-Baby. Ich weiß nicht, was der wahnsinnig für einen Sinn hatte, aber er ist einfach nachher so ein bisschen zum Haustier von der Daisy geworden.
Ja. Es ist ein also ich finde eh lustig, er ist so von der Machart, ist er dann nicht mal so schlecht. So die Animatronics sind eigentlich völlig okay für diese Zeit. Klar,
glaub, ja, sie haben ja auch Jurassic das ganze Budget für den Yoshi aufgebraucht. 500'000 Dollar sind ja nur für den Yoshi, fürs Animieren vom Yoshi draufgegangen.
Und dann eben die Goombas. Goombas sind die, sozusagen die berühmtesten Gegner, die eben die braunen Pilze, sind ja nicht Pilze, aber sie sehen aus wie Pilze, und eben grossen braunen Kopf, wo kannst du draufgumpen. Und da sind das einfach so Dinosaurier mit aber auf dem Körper von einem Menschen mit einem kleinen Dinosaurierkopf.
Ja, aber so 2 Meter groß.
Ja, genau. Ja. Das ist so lustig, wirklich. Das habe ich schräg
gefunden. Einfach verkehrt rum.
Ja.
Ja, es ist
und die Szene, wo es anfangen zu Musik so schunkeln. Einfach so schunkeln zu Musik. So,
sie schwanken und dann singen sie und schlafen.
Da fängst du wirklich so langsam an, an deinen eigenen Verstand zu zweifeln. So, was passiert da?
Es wirkt so ein bisschen, als hätte die AI den Film geschrieben. Nicht? Eben, so wie der Phil gesagt hat, irgendwie 5 Bullet Points reingeschossen und dann kommt so etwas Absurdes raus. Wo du denkst, das hätte sich doch niemand ausdenken. Wieso tanzen die Dinos jetzt? Wieso passiert das? Was schaue ich hier?
Wieso tanzen die da? Und warum kommen sie in die Wüste? Und warum werden sie nachher irgendwie aus der Wüste abgeholt und in einen Stripclub gebracht? In einen Stripclub in Mario? What? Wieso?
Das verstehe ich
auch nicht.
Es ist wirklich so edge. Und der wie so tot, was ich gesehen habe, recht brutal gefunden für einen Kinderfilm. Die Frau vom King Koopa, die am Schluss stirbt, die wird ja auf brutalste Art und Weise auf die Wand geschleudert und dann siehst du nur ein Skelett.
Das stimmt. Brumm, stimmt.
Wie hast du das können freigeben für den Kinderfilm? Das ist
so gut. Nein, vor allem, hat wirklich. Was habe ich da aufgeschrieben? Ich kann auch aufschreiben, es ist sehr früh schon. Das ist definitiv kein Kinderfilm. Ja, wir haben mit 11 können schauen. Das heisst, die Altersfreigabe muss ja irgendwo dort gewesen sein. Und ich weiss nicht mehr, wie er uns reingekommen ist, aber sicher ein bisschen unheimlich. Aber eben die Welt, die einfach so keinen Sinn macht. Aber weißt, ich habe ihn wirklich unterhaltsam gefunden, zum Schauen. Gegen Schluss ein bisschen langweiliger, aber insgesamt habe ich ihn wirklich einen unterhaltsamen Film gefunden, weil er einfach ständig neue Scheiß bietet, oder?
Du darfst keine Sekunde verpassen irgendwie.
Ja.
Es ist schon wieder etwas Neues.
Mhm. so die Details, weißt du, die behinderten, die beknackten Autos, die sie dort haben, wo die Polizeiautos, die haben keine Bremsen. Wenn sie die Station reinfahren, dann hat sie irgendwelche Spannseile, die sie bremsen. Und sie funken einfach. Sie sind auch bei allen Autos so die Feuerwerksding, wo so dreht und leuchtet. Die funken einfach. Die funken einfach ein bisschen. Aus Gründen. Es ist so gut. Hey,
und in jeder guten Story nicht fehlen, ist eine Liebesgeschichte. Und ich finde es so schön, dass ja, im richtigen Game ist ja Daisy, glaube ich, die Ex-Freundin von Mario. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie genau vorkommt. Aber ich glaube, es war irgendwie so gewesen. Und im Film kommt sie ja nachher mit dem Luigi dann zusammen oder auch nicht. Oder wie auch immer denn da
zustande. Ich glaube, in den Games ist sie schon immer angedeutet worden, dass sie der Love Interest ist vom Luigi. Sie ist das erste Mal vorgekommen in Super Mario Land auf dem Game Boy. Und dort ist sie aber die Königin gewesen, nicht vom Pilzkönigreich, sondern von irgendeinem anderen Königreich, der dort das erste Mal eingeführt wurde. Aber in den späteren Games ist immer so ein bisschen angedeutet worden, dass vielleicht der Mario die Peach hat und der Luigi Daisy hat, aber es ist nie bestätigt worden. Man munkelt es.
Genau, und so wird es auch, glaube ich, im Film dann dargestellt. So, ja, man weiß nicht genau, ob sie sich wiedersehen oder nicht. Und das
kommt dann also es hat einen Cliffhanger, genau. Also, es hätte noch Nachfolger sollen geben. Also,
genau,
Glück,
das ist das Beste, genau.
Zweiter Teil. Ist euch der Anti-Soundeffekt aufgefallen?
Sorry, Lidin?
Es hat so einen Alarmsound. Ich weiß nicht, wann der kommt, aber es ist genau der gleiche Alarmsound wie in GoldenEye.
Nein.
Ich meine, es wird ein Stock-Sound sein, nehme ich an. Ich nehme nicht an, weil das GoldenEye ist ziemlich sicher später gewesen. Das ist genau der gleiche Alarmsound. Und die Gans, wo der King Koopa hat, ich glaube, das ist die Nintendo Laser-Gun, die es gegeben hat. Ich weiß nicht, wie die genau geheißen hat, aber es sieht genau gleich aus. Und das ist doch sicher kein
Zufall. Das ist mir gar nicht aufgefallen, lustig.
So ein Zusatzteil, das für
ja, ich glaube, das sind doch die gewesen und sie haben es einfach angemalt. Irgendetwas habe ich gelesen, dass sie wirklich explizit so cool sind.
Das finde ich aber cool.
So und dann die kleine Babon, die natürlich damit. Ist ein Super Mario-Film.
Kommt natürlich an. Das Bömbeli vor. Product Placement gesehen von dieser Bombe.
Ja, Babon. Das habe ich gefragt. Cool. Was soll das?
Reebok-Schuhe. Babon. Einfach so richtig.
Reebok-Schuhe.
Ja, ich glaube, sie sind einfach wirklich, wirklich kein Geld mehr gehabt und haben gefunden, komm, wir machen jetzt noch Product Placements von der Minibombe und zeigen die Schuhe von unten und dann steht fett Reebok drauf.
Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, das ist wirklich ein Product Placement. Er hat sich wirklich so
ein Kon-
schon. Wettbewerb ist auf jeden Fall. Ja. Glaub, also so auffällig.
Reebok ist auch riesig gewesen dort.
Ja.
Vielleicht weiß ich nicht mehr. Es ist wirklich.
Ja.
Eben, es ist einfach Klempner, das ist das wichtigste Element von dem ganzen Ding. Das kommt überall zum Einsatz.
Also,
ihr hört mir, unsere Besprechung wird immer zu erfahrener, weil auch der Film wirklich immer zu erfahrener wird.
Ich glaube, es ist sehr
es hat keine Struktur mehr. Es passiert nur noch random Shit und du weißt gar nicht mehr, wo ansetzen. An einem Punkt fangen dann tatsächlich die zwei Welten, die Parallelwelten an, sich miteinander zu verschmelzen, was dann auch wieder zu mega komischen, absurden Szenen führt, wo es plötzlich wieder in unserer Welt sind und dort ein anderer Bösewicht ist, der Chappelle, der dann mit der Nintendo-Gun in einen Aff verwandelt wird und alle Leute finden das mega cute und lachen. Und überhaupt, das sind plötzlich auch Presse und alles Mögliche dort, warum auch immer. Und dann wird es aber wieder zurückverwandelt und
Die hat die Freundin vom Super Mario hat die geholt. Weil er hat auch noch eine Freundin, die kommt auch noch vor, aber die haben wir gar nicht geredet. Wird in auch die Welt gezogen und die kann er befreien. Und beim Zurückschicken sagt er, sie soll die Leute informieren. Und das klappt offenbar super, dass gerade alle kommen. Weil irgendeine erzählt, dass es da eine Parallel-Dino-Welt gibt.
Hey, bei dieser Szene jetzt noch
ich. Danke.
Einstellung hatte, die nicht so gut gealtert ist, wo ja die Dimensionen zusammen verschmelzen. Man sieht World Trade Center. Ja. Man sieht, wie das verschmilzt mit dem Koopa Tower und die World Trade Centers sehen plötzlich einfach so abgefuckt aus und der eine ist halb kaputt und so, oh nein, das ist leider nicht so gut
gealtert.
Sie ist ein Zeitjob. Die Chappelle-Goons auch am Anfang vom Film, wo die gehen, es ist ja irgendwie so ein Architekt, was ist das am Anfang? Irgendeine Ausgrabung, wo sie eben die Dino-Dimension findet. Und dann wollen sie die aber sabotieren und dann schickt der Chappelle, der Bösewicht in unserer Welt, schickt zwei Goons los, um die Dings zu sabotieren. Und sie haben natürlich Jumpsuits an, wo schön gross auf dem Rücken Chappelle steht, damit auch alle wissen, wer die wer die Ausgrabung sabotiert.
Oder?
Why?
Aber die, das ist aber apropos Goons, die einen, die wir am Anfang kurz erwähnt haben, es gibt eben auch noch so zwei, die sie rüberschicken, die dann auch in dieser Welt sind, sind so die Henchmen sozusagen. Und sie sind, glaube ich, eigentlich Kind vom King Koopa, oder ich komme nicht ganz draus.
Also in den Games, ja.
Ah nein, eben nicht.
Iggy und Spike, oder so heissen die.
Das ja, doch genau.
Iggy und Spike.
Weil die haben wirklich recht unterhaltsam gefunden, auch weil die einfach, die sind völlig, das ist einfach so ein Komiker-Duo auf eine Art. Die sind einfach so zwei Dödels in der Mitte vom Film, werden sie dann in dieser Maschine schlau gemacht und sind einfach ein bisschen weniger dumm.
Sie sind einfach kleiner
geworden. Eine Maschine, die Menschen... ja, das hat es auch in dem Film. Eine Maschine, die Menschen dümmer oder schlauer macht. Und der King Koopa findet irgendwann einmal, ihr zwei sind so blöd, ich könnte meine Aufträge nie richtig ausführen. Ich mache euch jetzt einfach ein bisschen gescheiter, damit ihr meine Aufträge richtig... Erstens, warum machst du es nicht von Anfang an? Zweitens, warum machst du es nicht auf dich selber? Wer will schon nicht gescheiter sein? Aber...
ich liebe es.
Das Beste ist ja, dass nachher denen seine Aufträge hinterfragen, weil sie so gescheit sind und sind so her, aber wieso willst du es denn so machen? Das ist ja mega blöd. Aber so machen sie es einfach.
Es ist wirklich, es ist alles gut. Und eben die Gegner mit irgendwelchen Waffen, wo Flammen schiessen, die Meter weit kommen und so. Und am Schluss spicken sie aber doch wie Feuerbälle. Ey, das ist wirklich, also das ist... wie gesagt, ich meine, weiss gar nicht, was man noch sagen kann. Ich finde, ohne Scheiß, ich finde ihn immer noch sehenswert, wenn man einfach wirklich mal Lust hat, so einen Trash-Film, der unfreiwillig lustig ist, dann finde ich, bietet er schon immer, auch wirklich jetzt, noch sehr viel Unterhaltung, selbst mit dem, was wir erzählt haben. Weil du musst es einfach erleben und du musst es gesehen haben und das ist einfach... das ist einfach weird.
Das vielleicht noch ein Bier dazu trinken, das würde auch noch helfen.
Es hilft.
Das, ich hoffe, dass im neuen Film irgendein Easter Egg oder irgendein Verweis auf diesen Film versteckt so ist. Oh. Das müssen sie fast machen, es wäre so lustig.
Ich fände es mega kacke, wenn sie es nicht machen. Das fände ich, dann sind sie hurenbünzlig. Also wenn du nicht kannst, ja wirklich, weißt, wenn du nicht kannst, jetzt so viele Jahre später, nicht kannst lustig auf das zurückschauen. Es wäre aber auch wieder typisch Nintendo. Ja, das ist einfach voll, so. Ja. Nein, einfach nicht. Das
kannst du mir gut vorstellen, geben. Dass sie so sind.
Ja. Aber ich fände das mega sympathisch.
Ich meine, aber ich stelle mir das mega schwierig vor. Also weißt du, es ist so random, es passiert so viel Scheiß. Ich wüsste gar nicht,
wie
also
ich nur, kann ja im Hintergrund etwas sein, was passiert. Oder irgendein Dino, der versteckt ist. Oder ein komischer Goomba auf einem Poster oder was auch immer.
Genau, ich glaube, genau. Es könnte zum Beispiel einer durch irgendeinen Knarren kurz einen komischen Dino-Kopf bekommen, einen kleinen. Weißt du, oder irgendwie, ich glaube, die X-Sachen, oder? wenn ich den wieder schaue, ohne Scheiß, man hat das Gefühl, man sieht Demolition Man. Es geht wie Demolition Man. Leck ist der weird, Mann.
Jesus Gott, Jesus Gott, ja.
Ja, also, das war Super Mario Bros. aus 1993. Wirklich, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, es ist ein Film. und genau nächste Woche. nächste Woche kommt dann der nächste. Ich bin dort auch sehr gespannt. Der wird sicher. Das kann man, glaube ich, schon sagen, da wird wohl nicht so ein Clusterfuck wie der. Mhm. Ich bin aber dort wirklich noch sehr... bin auch noch sehr gespannt, in welche Richtung der geht. Was habt ihr für Erwartungen an den?
Ja, die Erwartung, dass es der beste Film vom Jahr wird.
nicht weniger. Dass ich denke, dass es nachher nicht wird. So, darum bin ich sehr vorgenommen.
Also ich glaub, der Film wird sehr die Nostalgiewelle reiten. Und zwar richtigerweise, weil es ist die einzige Art und Weise, wie du ein Game wie Super Mario, wo eigentlich auch keine Story und kein Nichts hat, kannst machen, ist wirklich einfach alle Liebe und Querreferenzen und Sachen reinpacken, die du kannst. Und die bisherigen Clips, die wir gesehen haben, sind genau das. Und ich glaube, das ist die einzige richtige Art und Weise und das wird grossartig.
Voll. Und ich bin überzeugt, dass es der Anfang vom Mario Cinematic Universe ist. Es bietet sich an, einfach noch Donkey Kong Filme zu machen, Luigi's Mansion Film und was auch immer für Charaktere da drin vorkommen. Ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Jahren recht oft passieren. Wer der erfolgreich wird sein, und es ist ziemlich sicher, dass der erfolgreich wird sein.
Genau. Also am Erfolg zweifle ich jetzt wirklich nicht mehr, nachdem wir die Trailers gesehen. Da bin ich überzeugt, da wird ein riesen Erfolg. Ich habe noch das Gefühl, weil ich finde auch, die Trailer machen den perfekten Eindruck. Ich habe weniger Erwartungen gehabt und ich bin jetzt auch nicht der Super Mario-Fan. Aber ich fand doch, die fangen gute Stimmung ein. Es sieht sich nach einem lustigen Kinderfilm/für die Kind geblieben sozusagen sind und es von früher kennen. perfekte Nostalgiefilm. Ich kann mir aber wirklich sehr gut vorstellen, dass er einfach nur so einfach gut wird. Und die witzigsten Sachen sind im Trailer verballert, und aber über den ganzen Film mag es dann nicht tragen. Könnte ich mir auch vorstellen, aber ich meine, es hat auch sehr gute Besetzungen und so. Drum. Es scheint so, als würde es zusammenpassen. Ich bin noch gespannt, wie viel der Chris Pratt redet. Ob der, ob der so wenig redet wie im Trailer oder ob dann doch noch mehr sagt. Ja. Wir werden es sehen. Genau, wir werden das nächste Woche, ich könnte es, wenn ihr es auch schafft, wie wir es am Mittwoch zu schauen, vielleicht sieht man sich dann gerade im Kino. wir versuchen es zumindest am Mittwoch, obwohl wir gehen vielleicht am Nachmittag schauen. Dann trifft man sich vielleicht nicht. ja. Genau, nein, gehen wir schauen und dann werden wir den im nächsten Podcast dann auch wieder besprechen zusammen und ich bin sehr gespannt. Und ja, dann danke ich Domi, Michel, Luca fürs Mitmachen und euch allen natürlich fürs Zuhören und Schauen. Und könnt damit diskutieren, eure Prognose in unserem Discord-Channel. Wir verlinken alles in der Dudelidu. Und ja, würde sagen, tschüss und einen guten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss miteinander.